Hallo David.
Hallo Robert.
Hallo Sebastian.
Hallo Robert, hallo David.
Wir sind mit Gast.
Sebastian.
Wir sind mit Gast, das heißt, es wird eine lustige Runde.
Genau, wir haben nämlich heute einen Aussteiger bei uns, der, ja, ey, du bist unser,
was diese ist? Dokus, wo dann immer ja. So dieser Blick kommt, jahrelang bei den Scientologen, ja. Nun redet
ich war mal Nazi und jetzt habe ich mich beschlossen, die Filmbastion zu machen.
Okay, danke dafür.
Du warst, glaube ich, der zweite Gast, den wir jemals hatten bei uns im Podcast.
Das kann sein, weiß ich
das
nicht.
Das müsst ihr wissen.
Es ich ist weiß lange nicht. Her.
Aber ja, ist wirklich schon. Da wart ihr noch in einer anderen Location auch hier.
Ne? Andere Location. Wir kannten uns auch noch gar nicht so gut. Das ist dann, glaube ich.
Nee, das ist erst danach irgendwie so richtig. Also man hat sich halt immer gesehen.
Ja.
Aber irgendwie.
Inzwischen haben wir schon mal Tischtennis zusammen gespielt.
Stimmt, ja.
Danach dann, ja. Mittlerweile verbringt man dann doch ein bisschen Zeit miteinander. Und jetzt haben wir gesagt, ey, Sebastian hat ein neues Projekt gestartet. Er hat sich selbstständig gemacht. Und das ist ein mutiger Schritt und den wollen wir hier begleiten. Deswegen möchten wir euch heute Sebastian präsentieren, wenn ihr ihn noch nicht kennt, aber vor allen Dingen auch die Filmbastion. Du warst ja vorher bei Filmstarts. Wie lange?
13 Jahre.
13 Jahre,
alter Schwede.
Und YouTube dann so 9. Also die ersten paar Jahre haben wir noch so ein bisschen anderen Kram gemacht.
Du hast also Ahnung von Film.
Ja.
Manchmal schon. Manche Leute würden auch sagen, ich hätte keine Ahnung von Filmen.
Du hast ja auch noch einen eigenen Blog, habe ich gesehen, ne? Für den du ja immer noch bespielst.
So. Genau, ja. Das ist aber wirklich, das habe ich irgendwann mal während der Uni-Zeit angefangen, so als, das ist wirklich einfach so mein Bespaßungsding so für mich.
Ja,
so, oder?
Akademiker ist er auch noch.
Ja.
Ich habe nur gesagt, an der Uni, ich habe nicht damit gesagt, ob ich einen Abschluss gemacht habe oder nicht.
Du hast den Good Will Hunting gemacht? Hast du da gewischt? Oder?
Nein, ich habe Akademie.
Bevor wir da jetzt weiter reinsteigen, würde ich mal sagen, ganz kurz nochmal eine Info zu letzter Woche. Es gab einige Leute, die uns angeschrieben haben, die Folge, die eigentlich schon hochgeladen war, die ist dann wieder verschwunden. Die kurze Antwort ist, wir hatten technische Probleme damit und deswegen haben wir uns entschlossen, wir nehmen den wieder runter. Da hätte man dann zu lange herumeiern müssen, deswegen, bevor wir da das immer, weil es gab dann nochmal ein Re-Upload und das hat dann auch nicht so ganz gepasst.
Und nichts ist so alt wie die Podcast-Folge der letzten Woche,
exakt.
Denn hier sind wir jetzt mit neuem Inhalt, mit neuen Geschichten,
genau.
Mit neuen News und ich will mich übrigens noch bei Felix Lobrecht bedanken. Kann man das machen?
Klar.
Er hat uns geschoutoutet in seinem
Podcast
Gemischtes Hack.
Ja.
Ja, ganz am Ende, in der letzten Minute, hat er uns geschoutoutet.
Weil er Filmtipps von uns hatte und ich hatte irgendwie das, dachte so, was erzählt er denn da? Er meint so, er hätte auf unsere Empfehlung hin Nesha 2 geguckt. Nee, so einen komischen chinesischen Film, Kubo and the Two Strings. So hatte ich das verstanden.
Na, du meinst, Neza hat er aber auch gesagt, aber nie Teil 2, sondern hat man nur Neza gesagt, also, aber nie 2.
Naja, okay. Auf jeden Fall dachte ich auch so, geil. Ganz viele Leute kommen dann immer auf dich zu. Er hat unsere YouTube-Kanäle empfohlen. Leider nicht unseren Podcast, der da heißt.
Herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, es ist endlich soweit.
Was denn?
In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gibt es endlich, und ich sage wirklich endlich, HBO Max.
Na, endlich. Das heißt also, ich muss jetzt nicht mehr endlos warten, bis die HBO-Sachen bei uns in Deutschland auch starten. Kriege ich dann so Sachen wie The Pit oder Night of the Seven Kingdoms?
Absolut, das sind doch die beiden großen Dinger. Gerade The Pit war ja absolut schwer. Wie guckst du das in Deutschland? Kannst du denn jetzt ab sofort machen?
Wow. Ne?
Preisgekrönt, aber natürlich ist auch bei HBO, und da denken natürlich so viele an das ikonische Intro, wir wissen, eine Serien-Hitschmiede und aber auch sehr, sehr viele coole Filme bekommst du dann da. Nur ein paar Beispiele zu nennen. Succession als Serie habe ich geliebt. Du willst Friends gucken, du willst Sopranos gucken, Tony Soprano, alles auf HBO Max. Big Bang Theory, The Last of Us natürlich, The Wire, 4 Blocks für alle, die deutsche Serien lieben. Euphoria geht weiter in diesem Jahr. Natürlich Harry Potter, aber natürlich auch Superman zum Beispiel zuletzt. Ne? Die Welt von DC, der Mann aus Stahl und der für Hoffnung steht, das und vieles mehr. Und natürlich auch die Mutterserie Game of Thrones bekommt ihr alles bei HBO Max.
Ab wann nochmal?
Nicht ab wann. Ab jetzt.
Ach Gott,
ist da.
Jetzt schon?
Na los.
Ja, super.
Mach deinen Account.
Ich leg los.
Bei HBO Max. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. So, wir schauen natürlich gleich über die Woche, über neue Sachen, die wir diskutieren müssen. Die Woche startet auch ein neuer Streamer in Deutschland. Aber erstmal soll es um Sebastian gehen.
Ihr kennt Sebastian hoffentlich. Ich glaube, du bist jetzt, also ich meine, in der Bubble, der Filmkritiker-Bubble, bist du jetzt mittlerweile Ja, ich glaube, ich würde sagen, einer der bekanntesten.
In den Top 50.
Ne? Zumal wir hier aus Berlin, wir haben schon auf der Bühne gemeinsam gestanden, ja, bei den Kinokönnern. Im Grunde sind wir ständig immer zusammen zu sehen.
Sebastian hat mir ein schönes Buch für meine Tochter geschenkt zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Du hast
ja
auch ganz viele Buchempfehlungen an deine Frau gegeben. Ja. Hat sie davon schon mal irgendwas gelesen?
Ich denke schon. Du bist einfach der Belesenste in der Runde. Ich habe mir dieses Jahr auch unter anderem wegen dir vorgenommen, jeden Tag 20 Seiten zu lesen, damit ich auf 25 Bücher im Jahr mindestens komme. Mhm. Dann kann ich mich mehr mit dir austauschen.
Ja, Sebastian hat so eine geile Ruhe. Wenn ich ihm auf Instagram folge, also tue ich ja, aber dann die Stories, die er immer macht, so gerade am Wochenende, ist immer so, oh, mal so gemütlich ins Wochenende. Während ich dann immer noch so schneide oder Videos bearbeite, finde ich immer geil. So, Sebastian ist einer, der nimmt sich die Zeit für sich.
Die Zeit. Wir sind einfach, glaube ich, beide deutlich organisierter und dann bleibt mehr Zeit übrig.
Das kann
für die Kerze am Badewannenrand.
Aber bin ich mal gespannt, ob das jetzt künftig so bleiben wird, weil ich meine, als, naja, als Selbstständiger kommen ganz andere Aufgaben auf dich zu, als zu sagen, so, ich mache 9 to 5 und weiß dann auch ganz genau, ab 9 bis 5 muss ich Sache X machen und dann gehe ich aber nach Hause. Hat sich das bei dir jetzt schon so ein bisschen gezeigt?
Ja, die Woche war schon jetzt ein bisschen aufregender als sonst.
Ja.
Aber es geht noch so. Also noch ist es nicht überfordernd geworden irgendwie, aber vielleicht.
Ich meine, du machst ja im Grunde das, was du vorher gemacht hast, oder?
Ja, und ich meine, ohne da jetzt drauf rumzureiten, aber ich bin in einem sehr strukturierten Haushalt aufgewachsen und bin ein großer Fan von Listen und Google Sheets und keine Ahnung was, so damit ich wirklich so Sachen auch plane, wann sie wie wo kommen. So, dass
vielleicht bist du der erste Influencer ohne Burnout. Das wäre doch mal was.
Mal gucken, wer weiß. Das lass ich mir dann zertifizieren.
Erzähl mal kurz, vielleicht für unsere Leute wissen es vielleicht noch nicht alle, deine Leute ja schon so auch größtenteils. Wie kam die Entscheidung? Was hast du dir dabei gedacht? Was ist Filmbastion? Was willst du machen?
Ihr beiden seid ja auch nicht ganz unschuldig daran, weil ich meine, ne, wir haben es ja schon gesagt, wir haben auch schon mal Tischtennis miteinander gespielt und man redet ja dann auch irgendwie so, ne? Und ich meine, ich war jetzt ja wirklich dann 13 Jahre lang in der großen Corporation quasi, Webedia, da sind natürlich einfach die Herausforderungen andere, als wenn man jetzt dann irgendwie sagt, okay, ich probiere mich jetzt alleine aus und habe dann noch mehr kreative Freiheiten, noch mehr Komplikationen, weil man jetzt tatsächlich noch so viel mehr irgendwie machen
noch
muss.
Mehr, ja.
Aber ich denke mir einfach, wann, wenn ich jetzt YOLO und so, ne? So, das ist so, ich bin so ein absolut sicherheitsliebender Mensch. Und so ein Sprung zu wagen, eher zu sagen, okay, ich gehe jetzt in Richtung, mach eigentlich das Gleiche wie vorher, aber ich mache es erstmal mit größerem Risiko. Ist natürlich was, was mir sehr, sehr lange auch schlaflose Nächte bereitet hat, um sich das wirklich alles irgendwie zu durchdenken und zu machen. Und ich mache es ja jetzt so gesehen auch nicht komplett alleine. Ich bin ja so ein bisschen da mit Eve verbandelt, so dass wir uns da jetzt auch so ein bisschen die Büroräume teilen und so. Das ist dann einfach auch was, wo studiotechnisch das natürlich für mich ein bisschen einfacher ist. Weil
10 Minuten von meiner Wohnung übrigens entfernt. Ich kann hinlaufen. Voll
schön,
geil,
dass ihr da ja Konglomerat aufbaut.
Ja, ja. Dann sind wir halt die drei lustigen zwei und du bist raus.
Ich habe mein Studio einfach in mein Haus gebaut. Das macht es noch effizienter.
Ja, aber das war für mich zum Beispiel so ein Punkt. Und ich weiß, ihr dreht ja beide auch eigentlich von zu Hause aus. Ich mag das nicht. Also dafür ist meine Wohnung ehrlich gesagt auch einfach zu klein, als dass ich da irgendwie.
So, das
ist
nämlich ein Grund.
Hat auch sein Für und Wider, muss ich sagen.
Also ich mag das Ganze. Ich war auch nie ein Fan so zu Covid-Zeiten, wenn es dann hieß, okay, wir können irgendwie Homeoffice machen oder so. Ich war da nie Fan von so, weil zu Hause möchte ich, dass das zu Hause ist und Arbeit soll irgendwie irgendwo anders sein. So,
das, ne? Studio sollte zumindest ein eigener Raum sein, der keine weitere Funktion übernimmt, um sich psychologisch zu trennen, vom Loslassen können. Das ist, da brauchst du auch wirklich dann tatsächlich mehr Fläche. Das kannst du nicht
und
so pragmatisch mit
einbauen. Hätte ich jetzt nicht und umziehen in Berlin. Ich meine, David kennt das ja jetzt gerade so, ist halt auch nicht das Wahre, um sowas auszuführen. Deswegen
kann ich dir da so ein paar Wohnungen empfehlen, die jetzt gerade leer sind.
Kannst du da noch so dystopische, mit Sporen versetzte Szenen nachstellen?
Ja, unbedingt. Nee, aber deswegen.
Hast du Angst vor deinem neuen Endgegner, dem Finanzamt, als Selbstständiger?
Also wichtig, wichtig. Gestern habe ich erst wieder irgendwo ein Video gesehen, wo irgendein Influencer gesagt hat, er hat hunderttausende Steuerschulden.
War das Mickey Rourke? Nein.
Nee.
Der kommt auch noch.
YouTube-Influencer. Ich weiß nicht mehr welcher. Irgendein Thumbnail hatte ich nur gesehen, wo stand 300.000 Euro Schulden.
Achso, das habe ich auch gesehen. Das ist schon ein paar Tage alt.
Ja.
Ja, die vergessen einfach, dass irgendwann du geballt Nachzahlungen, Vorzahlungen und nachträgliche Vorzahlungen kommt.
Viel Spaß damit, auf jeden Fall. Und jetzt bist du halt für alles selber verantwortlich. Und vor allen Dingen, das Krasse ist halt, du musst es immer sein. Hm. Ne, das ist so, wenn du krank bist, mal eine Woche bezahlten Urlaub nehmen, ist halt nicht. Ne? Ja, weil bezahlten Urlaub gibt es nicht mehr als Selbstständiger.
Ich finde es halt auch geil, dass du sagst, wenn man krank ist, nimmt man bezahlten Urlaub. Normalerweise ist man dann krank und nimmt nicht extra und den Urlaub hat man trotzdem
Ja, aber du weißt, wie ich meine. Es wird dann weiter, ne? Du wirst ja nicht.
Ich glaube, in unserer DNA ist so sehr drin, dass krank sein nur eine erschwerte Form von produzieren.
Ja, genau. Also wie oft ich schon dachte, nehmt's mir nicht übel, aber heute ist so, ne, ich habe ja mit einem gebrochenen Arm vor der Kamera gestanden, mit dem Gesicht komplett zerschrammt und so. Also du musst dich dann halt dahin schleppen.
Man kämpft dann schon, ne? Ja.
Im Grunde hatte ich jetzt schon gesehen, du machst im Grunde dasselbe wie bei Filmstarts auch schon mal weiter. Die Star Trek-Reihe hattest du ja zuletzt angefangen. Ja. Und die hast du jetzt auch weiter durchgezogen. Fallout machst du weiter. Gibt's irgendwas, wo du sagst, so, dass, wenn ich jetzt schon mal alleine bin, das würde ich mal ausprobieren.
Naja.
Worauf können wir uns freuen?
Naja, also ich will schon so meine anderen großen Leidenschaften, Bücher und Gaming, auch so ein bisschen mehr eigentlich einfließen lassen. Ich muss halt gucken, in welcher Form, Art und Weise, ob es nun erstmal rein so im Short-Bereich ist auf YouTube oder halt dann für bestimmte Sachen, glaube ich, auch größer. Ich werde jetzt demnächst der Astronaut lesen, weil das habe ich ja immer noch nicht gelesen. Und der Film kommt ja denn, das kann man dann natürlich immer auch gut verbinden. Ach, das kriege ich schnell hin.
Der ist schon ein bisschen dick, der Astro.
Ja, aber das ist, ach, da ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, der liest zwei Seiten auf einmal.
Man hat natürlich irgendwie immer auch den Wunsch, mal so ein bisschen zeigen zu können, so, ja, ich kann nicht nur über Marvel sprechen, ich kann auch über ältere Filme, ich habe auch was gesehen, so, ne? Und dann gerätst du natürlich aber immer so ein bisschen in diese Zwickmühle, okay, das klicken natürlich wieder nicht so viele Leute und wie verpackt man das, dass Leute vielleicht doch so klicken? Also ich will schon gerne mehr machen, also oder die Themenbereiche erweitern, als das, was ich vorher so bei Filmstarts gemacht habe. Aber das wird sich dann irgendwie organisch entwickeln.
Aber das heißt jetzt, weil ich spreche ja auch über alle möglichen Filme. Mhm. David schüttelt schon mal den Kopf seit Jahren und sagt so, würde ich halt nie tun. Guckt halt keiner. Ist so, ne, ist halt so.
Ja, ich mache es, aber ich mache es in einem
Du machst es gesammelt, ne? Und damit nimmst du dir raus, was der Hook ist. So, ich mache das, lass es ja einzeln so stehen. Was auch manchmal deswegen gut ist, weil Leute dann so sehen, ah, du machst wirklich alles. Und deswegen hilft es dir manchmal bei bestimmten Kooperationsanfragen oder bei bestimmten Dingen, dass du, also ich fand es einfach nie schlimm. Dafür halt jeden Tag irgendwas, aber sowas wie zum Beispiel die, weiß ich nicht, ich habe heute aufgenommen, die Stimme von
Rajib oder so?
Nee,
Hind Rajab oder so?
Nein, ich habe heute aufgenommen, die Stimme von Hind Rajab. Genau, sowas wirst du zum Beispiel, weiß ich nicht, also bist du endlich jemand, der auch über so kleine Filme einzeln redet mit mir?
Ich habe schon so ein bisschen den Anspruch für mich. Ich würde es dann aber, glaube ich, eher, da hatte ich mit David schon mal drüber gesprochen, letztens bei irgendeiner PV, ich würde es halt bei mir so ein bisschen in diesen Short-Bereich abschieben. So, da kannst du ja auch so Maximum 3 Minuten sprechen. Reicht für manche Filme halt auch echt aus. Deswegen, aber ja, also man guckt ja auch so viel und am Ende nimmt man dann nicht unbedingt alles mit rein auf YouTube oder so. Deswegen, also ich werde es ausprobieren, es einfach so über die Shorts dann auch so ein bisschen aufzufangen.
Ich mag halt deine Reihen so, wenn du so, ne, wo du zum Beispiel über Marvel-Filme gesprochen hattest, so diese alten, über die miesen Captain Americas von Canon zum Teil. Dann hattest du diese ewig lange James-Bond-Reihe gemacht.
Ja,
und so.
Mega Spaß gemacht.
Das hat man auch gemerkt, das hat auch beim Zuschauen Spaß gemacht. Star Trek bin ich, jetzt merke ich so, Star Trek ist so ein bisschen langweilig, auch für mich so. Ich hatte selber überlegt, letztes Jahr ein Star Trek-Video zu machen, aber ich merke dann immer so, ich habe das gern geguckt früher, aber eigentlich habe ich nicht so das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Aber ja, das würde
Ich habe es mehr für mich genommen, weil ich kenne die Filme halt gar nicht.
Du hattest sie gar nicht gesehen.
Das war für mich so dieser Anspruch, mal zu sagen, okay, halt jahrelanger Star Wars-Fan, Star Trek halt früher mal irgendwie Raumschiff Enterprise geguckt oder so und wollte ich einfach mal so gucken, wie wirken diese Filme eigentlich, wenn du so mit der Serie so gar nichts am Hut hast, wenn du sie so das erste Mal guckst. Ja.
Ja, na dann bin ich mal sehr gespannt. Filmbastion. Wir sind immer noch alle enttäuscht. Vor allen Dingen Robert, aber ich natürlich auch.
Oh, jetzt kommt's.
dass es nicht Sebastian geworden ist. Also, ja, was für ein...
hat er wirklich eine Woche lang nicht ausgelassen, jedes Mal das auf den Tisch zu bringen. Wir wünschen dir sehr viel Erfolg.
Danke, danke.
Ne, dass auch von deinem Erfolg was wieder auf unsere Kanäle zurückschwappt. Ja. Ne?
Das, immer, ist ja, immer. Das ist ja das Operation oder sonst irgendwie was.
Wenn du berühmter machen, oder bekannter werden solltest, mach es wie Eminem und die 12 oder 50 Cent und wie hieß seine?
G-Unit. Ach so, ah.
Also man holt, ne, man holt die Homies nach.
Ja,
also,
natürlich, also
Eminem,
immer, hallo.
Dr. Dre, 50 Cent und Snoop Dogg.
Ja, aber die sind ja alle gleichzeitig erfolgreich gewesen. Aber Eminem ist erfolgreich geworden und dann hat er die 12, hat er gesagt, jetzt machen wir zusammen ein Album. Und so erwarte ich das.
Wir lassen niemanden zurück.
Okay. Wir lassen niemanden zurück. Ich finde es auch immer, das muss ich immer wieder sagen, ich finde, wir sind hier in Berlin, das will ich gar nicht nur auf Berlin beziehen, weil wir haben ja auch noch ein paar andere Kollegen in anderen Städten. Aber das finde ich so schön an der Filmkritiker-Bubble, wenn man es überhaupt so nennen kann. Es gibt so einige schwarze Schafe, muss ich sagen, wenige, aber alle sind sich darüber hinaus grün, können miteinander richtig gut. Niemand hat das Gefühl,
und
man
Hass
ist
gibt's nur hinten
im Konkurrenz. Hass nur zu.
Wenn die, wenn die Kamera aus ist, die Mikrofone aus sind.
Oh Mann, dieser Sebastian, der liest ständig Bücher.
Scheiße.
Ja. Sind wir dich denn öfter bei Pressevorführungen jetzt? Also ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt sagt, so, jetzt gucke ich erstmal auch noch mehr als sonst.
Mal gucken. Wir sehen uns ja eh schon viel bei Pressevorführungen.
Wir sehen uns bei der meisten, habe ich manchmal das Gefühl. Ne?
Ja, eben. Ja, ja, aber also es gibt schon so, also die kleinen stillen Dramen, da kann man dann schon mal sagen, so, gut, Yves wird heute nicht kommen, so, da brauche ich gar nicht fragen. Und bei dir ist immer so 50-50,
ja,
wenn du da bist.
Ja, ich schätze halt auch wirklich immer ab, mache ich da irgendwie was zu oder nicht so, ne, weil...
das kommt über die Jahre auch. Ich bin gespannt, was du sagst jetzt. So die ersten Jahre kenne ich ja auch von David, als er dann seinen Kanal hatte, weil wir haben ja so Rhythmen, ne, wir haben ja bestimmte Phasen.
Naja,
und 2026
klar,
mit dem Knaller-Line-Up wird nicht das sein, wie es immer sein wird.
Ja, ja,
so, eben. Und dann, wenn man so lernt, dass so, manchmal denkst du so in 2-3 Monaten, oh, jetzt ist gerade nicht so, wird das jetzt immer so sein? Und dann ein halbes Jahr später, oh Gott, ich kann mich gar nicht retten vor dem. Also wenn du emotionale Begleitung brauchst, dann funktioniert
das. Ich hatte mit meinem Kanal ja angefangen, jetzt diese Filmkritiken zu machen, da sind die Kinos gerade wieder aufgegangen. Und dann kam auf einen Schlag kam Space Jam 2, der neue Fast and Furious 9.
Deine
dann,
Quiet Place 2, den du zuletzt gesehen hattest, glaube ich.
Ja, Mortal Kombat 2. Und also da jede Woche ein Brett. So. Yeah. Und ich dachte so, oh geil, ist das immer so als Filmkritiker-YouTuber? Und dann merke ich so, ah nee, ein Jahr später da kam dann nämlich diese Flaute durch den Streik und Corona und dann dachte ich, was macht denn Robert da jetzt eigentlich 4 Wochen lang? Ja, dann wird es problematisch. Genau, viel Spaß also auch.
Ja gut, 2026 ist ja auch ein geiles Jahr. Also da sowohl Serien als auch Filme ist, glaube ich, erstmal gut versorgt.
Worauf freust du dich am meisten? Filme und Serien?
Das ist jetzt furchtbar Mainstream. Ich bin schon sehr gespannt, was Avengers Doomsday wird. Ne? Also ich meine, mit dem ganzen Kram vorweg und jetzt kommen die alten X-Männer dazu und keine Ahnung was so. Ich bin schon gespannt, ob sie das wirklich hinkriegen, dass du nochmal irgendwie ins Kino gehst und sagst, okay, wow, geil, ja. Darauf habe ich gewartet. Oder ob es wirklich nur so dieses Nostalgie-Baiting ist, so mit Robert Downey Jr., aber er ist nicht Iron Man, er ist jetzt Dr. Doom und so. Also das
endlich wieder Chris, wie heißt er nochmal?
Chris Evans als
Es gibt viel.
Ja, ja.
Serie, wolltest du auch noch eine sagen oder nein?
Ich bin tatsächlich auf Euphoria, das The Boys-Finale gespannt.
Oh ja, ich auch.
Ich hoffe, dass sie da einen ordentlichen Burner reinsetzen.
The Pit bin ich sehr gespannt. Können wir jetzt endlich gucken ab die Woche? Vielleicht auch noch dann demnächst mal drüber.
Noah Wiley hat auch jetzt jeden Preis gewonnen, den man gerade gewinnen kann.
Das ist eine Krankenhausserie, ne? Können wir ab heute, wo wir aufnehmen, seit 13. Januar, jetzt auf HBO Max. Aber kommen wir später zu. Filmbastion, schaut vorbei. Sebastian wird sicherlich auch nicht das letzte Mal hier sein. Und jetzt begleitet er uns durch unsere ganz reguläre Folge mit den Punkten, die wir haben, oder?
Mhm.
Okay, schauen wir einmal auf die Woche drauf. Wir machen hier immer, was gibt's im Kino, was gibt's im Streaming. So auch für uns, da können wir nichts verpassen.
Sebastian hört jede Folge sehr, sehr auf.
Das kann ich mir
ausgiebig
schwer vorstellen.
Er weiß ganz genau, was jetzt passiert.
Diese Woche im Kino, an großen Starts. Wir haben 28 Years Later, The Bone Temple. Da werden wir gleich ausgiebig drüber sprechen. Dann haben wir Extrawurst. Da werde ich gleich was zu sagen. Sebastian hat uns The Housemaid mitgebracht. Der neue Film mit Sidney Sweeney, der, glaube ich, bei 35 Millionen Dollar Budget schon 142 eingespielt hat.
Super
hat jetzt
erfolgreich.
Einen zweiten Teil ist bestätigt, obwohl bei uns
Housemaid
jetzt erst...
mit
wirklich? Nee, ich habe Housemaid 2, Sidney Sweeney auch wieder zurück. Lionsgate, du hast es ja gesagt, ne, nach den ganzen Bauchlandungen sind die froh, um alles, was funktioniert und dann Fortsetzungen haben zu können.
Ist ja auch
steckt
noch ein
dahinter.
Dritten Band. Also das basiert ja auf
Büchern. Ach, das ist wieder ein Buch.
Ja, ja, das basiert auf Büchern.
Später, und, wenn ja. du dran bist mit der Housemaid, dann reden wir darüber. Im Streaming haben wir jetzt schon seit dem 12. Januar den Blick hinter die Kulissen von Stranger Things, der 5. Staffel, mit einem Making-of auf Netflix, was gerade relativ rumgeht. Die 2. Staffel von Hijack startet auf Apple TV Plus mit Idris Elba in der Hauptrolle. Da bin ich auch auf so einem Veranstaltung demnächst. Mal gucken, wie das wird.
Ob ich bin auch eingeladen.
Ich gehe. Zur Haus? Kommst du mit?
Nö.
Lass doch mal machen. Network.
Aber ich habe die erste Staffel nicht mal
gesehen. Ich auch nicht.
Ach so.
Aber du kannst doch nicht sagen, keiner lädt mich ein und dann gehst du. Lass mal hingehen.
Das hören Sie jetzt und laden mich wieder aus.
Wir gehen dann da am Red Room. Wird doch nett. Ein bisschen co-worken. Dann hier.
Ja,
könnt ihr mal ein MacBook vorbeibringen
okay,
und so.
Wir nachher mal drüber
Komm,
sprechen.
Wir sneaken uns MacBooks bei Apple.
Okay. Genau, das ist so. Weißt du, ich kann ganz kurze Geschichte, wo wir beim. Wo haben wir letztes Jahr Kinokönner gemacht? Wie hieß
es? Hör auf, mich jetzt schon wieder reinzureiten.
Hamburg, Experience.
Experience. Und Robert kommt rein. Du sag mal, der Fernseher da, den könntet ihr aber auch
aber
mal.
Aber sag mal ehrlich, er hatte eine Wette verloren. Erinnerst du noch, als wir im Hofbräuhaus waren? Da hat er eine Wette verloren mit dem Bierdeckel hochschnippen, ob ich so einen großen Stapel fahren
ja,
kann.
Ja, ja.
Er hat einen Monitor an mich verloren, nie eingelöst. Das muss ich mal ehrlich sagen an der Stelle. Er hat eine Ehrenwette verloren.
Ja.
So, 15. Januar auf Netflix startet Agatha Christie's Seven Dials. Also Whodunits sind ja wieder voll in Mode, werde ich auch gucken. Für dich mit deiner Star Trek-Welt gibt es Starfleet Academy seit dem 15. oder ab dem 15. Januar auf Paramount Plus. Und schauen werden wir alle ab dem 16. diese Woche The Rip. Ben Affleck, Matt Damon als Cops, die in Miami, glaube ich, bei einer Hausdurchsuchung auf sehr viel Geld stoßen und sich dann fragen müssen, geht ja alles mit rechten Ding zu. Also dezente Training Day Vibes im Hintergrund.
Und kommt dieser The Wrecking Crew nicht auch diese Woche? Das ist dieser, da kam diese Woche ein Trailer.
Mit Jason Momoa und Dave Bautista. Ne?
Genau, da ist auch ein Trailer aufgeschlagen die Woche und ich weiß, dass der diesen Monat, der kommt am 28. Januar. Bitte streicht, was ich gerade gesagt habe.
Ich scanne das immer alles ganz ordentlich.
Okay, Entschuldigung. Ja, The Rip sieht nett aus, muss
aber
ich sagen.
Aber merkt ihr schon diesen Shift? Ich habe das Gefühl, langsam ist es so 50% gehen wir ins Kino, 50% guckst du zu Hause.
Ja, es ist schon krass.
Der Shift wird immer stärker.
Also aus dem Streaming, was du gerade vorgelesen hast, ist tatsächlich wirklich gar nichts interessant für mich.
Ja, du findest es nicht interessant, aber ganz viel funktioniert aber krass.
Ja, ja.
Sachen, vor allem Serien, die du jetzt nicht so magst, es funktioniert ganz oft, ne?
Ja,
ja ach so, und The Night of the Seven Kingdoms startet diese Woche die neue Game of Thrones Serie. Das muss man auch noch festhalten. Da schauen wir heute Abend, David und ich, nämlich die ersten beiden Episoden. Die erste wird dann diese Woche raus sein.
Ich war gestern bei George.
Ja. Du hast George R. R. Martin gesehen, ne?
Ja, Gina gesagt, auch, die haben sich beide vorgedrängelt zusammen bei den Autogrammen.
Sag doch das jetzt nicht.
Was hat er denn eigentlich gemacht? Also war er nur hier um die, oder hat er dir exklusiv gesagt, was er in Winds of Winter so vorhat.
Genau, ja, das hat mir die PDF dazu zugesteckt, damit ich es mal lesen soll. Nee, es war...
Als Papyrus so, PDF?
Ja, genau. Nee, es war eine Lesung einfach. Der Showrunner Ira Parker von der Serie war auch noch mit dabei. Die George R. R. Martin hat halt aus dem The Hedge Knight, dieser ersten Novelle, auf der jetzt dann auch Staffel 1 basiert, hat irgendwie so ein bisschen was vorgelesen. Da haben sie sich so ein bisschen, wurden sie interviewt von der netten Moderatorin und haben halt ein bisschen gequatscht. Und wir haben ein paar Clips gesehen aus der ersten Episode oder so. Und das war's dann auch schon.
Habt ihr den Filmpalast trotzdem voll gemacht, ne? Den
Delphi Filmpalast. Der Delphi Filmpalast war gut voll.
War mit Thalia zusammen so eine Veranstaltung,
genau.
Wo die ganzen Bücher auch kaufbar waren. Gina kam richtig aufgeregt nach Hause, fand's richtig toll. Hatte ihr erstes Game of Thrones Buch quasi.
Ich auch.
Von Eis und Feuer.
Ja.
Hat sich ganz dolle gefreut.
Es hat schon Spaß gemacht.
Ja, die machen jetzt quasi, haben ganz viele Talents um ihre Serien gerade hier. Und während wir hier sitzen, gibt's gerade auch so ein Lunch zu Night of the Seven Kings. Und heute Abend ist dann das Lounge-Event, wo wir beide sind. Mit Aftershow, David. Ich schlepp dich mit. Ich mach heute durch mit Shuttlebussen rüber. Komm.
Geil. Und dann dancen wir.
Und im Goodiebag ziehen wir uns noch Gutscheine für HBO Max.
Das will ich auf jeden Fall haben.
Vielleicht gibt es Schwerter.
Aber heute Morgen habe ich gelesen, kam eine Mail rum, dass Prime Video, die sind einen Deal eingegangen, die nächsten Jahre tatsächlich wird HBO Max über Prime Video erhältlich sein. Und da dachte ich dann wieder, ist es dann wieder einer dieser Sender, die da
integriert sind? Ja, die man
dass du wieder
kann.
Was extra
bei Paramount gibt es das ja auch.
TV kannst du ja auch mittlerweile über
Sie haben auch
eine, jetzt Prime. Sind wir, ja. Sind wir, ja. Also Pluribus kannst du zum Beispiel auch über Prime schon. Video.
Genau, kannst du alles überall. Ja, ja. Ja, das ist dann wie so ein Channel, wo du auch Stars Play und so. Das ist immer schon bei einem der Themen, dann reden wir gleich drüber. HBO Max ist jetzt in Deutschland erhältlich, haben auch unter anderem Bundle mit RTL Plus, also wenn du GZSZ schon 7 Tage vorher gucken willst, David.
Ja.
Kannst du. Ja. Ich habe eine Nachbarin, das ist wirklich der Grund, warum sie es hat. HBO Max ist raus, Leute. Nur mal einmal ganz kurz dazu, also alles aus dem großen Katalogwelt von Warner und HBO kommt zusammen. Ne? Da habt ihr dann Serien von The Penguin oder alles aus Game of Thrones oder The Last of Us oder One Bell After Another kannst du jetzt direkt auf HBO Max schauen.
Was wird es kosten?
Alles aus DC. Es geht los mit 5,99 €. Das hast du da mit Werbung. Dann gibt es das Standard-Abo für 11,99 €. Da kannst du auf 2 Geräten schauen, 30 Downloads und Full HD. Oder Premium 4K mit Dolby Atmos, 100 Downloads, 4 Geräte, 16,99 €. Jeweils bis zum 1. Januar 2027, dann kosteten alle Preise 1 € mehr. Und es gibt auch noch Bundles zusammen mit RTL Plus, kann man auch bekommen für 9,99 € und 15,99 €. Also schon so ein Preis, der Richtung Netflix-Preisgestaltung geht. Ich hol's mir so oder so. Erstens betriebliche Ausgabe. Ja. Zweitens muss ja wissen, was da so alles geht und alles rund um DC. Und gerade Gina, die viel zu Hause ist, auch wegen unserer Kleine, die hat einiges nachzuholen von den Filmen letztes Jahr von Warner. Da nehme ich mal an, kannst jetzt genauso Weapons schauen. Da wirst du dann, was war denn noch? Waren noch ein paar richtig geile...
Superman zum Beispiel letztes Jahr.
So, dann hast du natürlich hier, John Cena als, wie heißt er?
Peacemaker.
Alles
Final Destination Bloodlines.
Genau, die ganze Welt von Harry Potter da, alles, was auch an Harry Potter kommen wird dort.
Geht doch irgendwann alles zu Netflix.
Nee. Doch. Das ist mir gespannt mit, wieso?
Mit, auf wenn sie merchen.
Ach so, du meinst,
also wenn sie merchen, dann
Paramount hat jetzt die Klage, angekündigt. Ne? Müssen wir mal gucken, ob das dann landet oder so wie Netflix sagt, separate Plattformen bleiben. Ja. Aber James Bond ist bei Netflix jetzt 3 Monate.
Genau,
lang,
ja,
ne?
Ja, ich weiß.
Auch skurriler Deal.
Ja, alle, und da werde ich jetzt mal, weil ich habe zum Beispiel bei Letterboxd, glaube ich, so gut wie keinen James-Bond-Film gelockt, weil ich das Problem habe, dass ich so viele James-Bond-Filme vor allen Dingen im jungen Alter gesehen habe, dass die verschwommen sind.
Ja, ja, absolut.
Und ich weiß nicht mehr, wie die einzelnen Filme sind. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich mache so wie du, ich gucke die jetzt alle und werde dann nochmal schauen, wie war denn Diamantenfieber? Wie ist denn, ich glaube, mein Liebling war immer Moonraker, aber der gilt ja als der schlechteste eigentlich aus der Zeit.
Ah, der ist nicht so schlecht. Also ich finde, aus der Roger Moore-Ära gibt es schon schlimmere. Moonraker macht schon Spaß. So. Das, aber ja.
Ich mochte den auch sehr mit Christopher Walken und wie hieß die, das Model?
Ach, Grace Jones.
Grace Jones.
Ja, der war mir irgendwann dann ein
Kannst
bisschen zu drüber.
Kannst du einen strukturschwachen Februar machen? Wo du nicht weißt, was veröffentlicht wird, machst du James Bond.
Nee, ich mache jetzt keine James Bond. Ich mache doch nicht dasselbe wie Sebastian. Das ist doch
unmöglich.
Ist doch jetzt schon abgegraben. Nee. Naja, er hat es ja
alles
also
gut,
viel
alles
besser.
Gut.
Wie soll ich es ihm besser machen
nein,
als er?
Nein, es ist alles gut. Ich finde es unterhaltsam. Aber nicht dasselbe wie der. Ich finde eigentlich bloß so ein. Ja, also apropos Steuerschulden, um nochmal zurückzugreifen.
Ja.
Mickey Rourke
hat Steuerschulden.
Nee, er hat Mietschulden, ne?
Steuerschulden hat er nicht. Er hat kein Geld mehr. Das ist eigentlich so Richtung Gossip, machen wir hier eher ungern.
Aber David war heiß drauf. Er hat im Vorgespräch gesagt, wollen wir darüber reden, dass Mickey Rourke Schulden hat?
Weil ich das insofern interessant finde, also um euch mal abzuholen, es gab jetzt zwischen den Jahren plötzlich die Meldung, so Mickey Rourke hat Schulden beziehungsweise kein Geld mehr. Es gab dann plötzlich eine GoFundMe-Kampagne, die hatte seine Managerin aufgesetzt. Und einen Tag später habe ich dann im Hollywood Reporter ein Interview mit ihr gelesen, weil es gab wohl ganz viel negatives Feedback, weil er das auch nicht selber gemacht hatte, sondern sie. Und dann war nicht so ganz klar, stecken sich jetzt das die Manager in die Tasche? Wo geht das Geld eigentlich hin? Warum hat er eigentlich kein Geld mehr? Und dann hat sie ein sehr langes, wie ich finde, zu langes Interview gegeben, weil sie meiner Ansicht nach sehr, sehr, sehr ins Detail geht und da auch sehr viele Wahrheiten droppt und sagt so, ja, ihm geht's schlecht, er kriegt keine Jobs mehr, er wird nicht mehr gebucht und weiß auch nicht, wie er mit Geld umgehen soll. Er hat wohl nicht mal eine Geldkarte oder ein Konto, weil alles irgendwie kann man dem nicht zutrauen. Und da dachte ich so, eieiei, also als Managerin sollte man solche Infos vielleicht nicht unbedingt. Also sie meinte dann auch, er hätte jetzt wohl ein paar Anfragen bekommen. Aber ich habe dann mal überlegt, was war denn so das Letzte mit Mickey Rourke? Und dachte dann auch so, vielleicht können wir das als Anlass nehmen, mal vielleicht kurz, nicht jetzt lang, über Mickey Rourke zu sprechen. Weil
im Kopf ist es irgendwie 9,5 Wochen, das Musikvideo mit Enrique Iglesias und dann The Wrestler. Und zwischendurch Iron Man 2. Das ist gefühlt so meine Mickey Rourke.
Ja, naja, so ein bisschen war er ja dann es gab ja diese Resurgence von ihm, muss man sagen, nach The Wrestler, aber die war nur ganz kurz, weil er dann auch wieder die Rollenwahlen war so, da hat er
nicht auch bei Expendables dann taucht dann auch immer noch mal irgendwie so.
Aber auch das war es dann schon nach, das Größte. Das, ich glaube, ich
weil das waren ja auch nur so Mini-Rollen, so oder 2 Minuten im Film und dann schon wieder raus. Ne?
Ich hatte ein Interview mit Eric Roberts gesehen, dem Bruder von Julia Roberts, der
Mann mit den endlosen Rollen.
Genau, der, wie wir ja schon mal im Podcast gesagt haben, niemand hat so viele Filme gedreht wie er. Und die meisten davon kennt man nicht. Und er meinte, er hatte für so ein Billigprojekt vor ein paar Jahren, hat er mit ihm zusammen vor der Kamera gestanden. Und da haben die ihn dann am Ende, ich glaube, rausgeschmissen. Oder die Arbeit war auf jeden Fall so eine Katastrophe, weil Mickey Rourke sich geweigert hat. Der hat ja diesen kleinen Chihuahua. Mhm. Und er hat gesagt, er geht nur mit dem Chihuahua vor die Kamera. Er setzt den nicht ab. Und die sind wahnsinnig geworden, weil er ist zwar am Set dann rangekommen, auch aus seinem Trailer gekommen, aber weigerte sich, den Hund abzusetzen. Und solche Geschichten gab es schon in den 80ern. Ne? Ist schon immer ein schwieriger Typ gewesen. Aber ist dann natürlich, ne, in diesem Hollywood, vor allen Dingen von heute, bist du dann halt einfach raus. Und dann ist, und ich finde diesen Absturz so tragisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen.
Ich weiß immer nicht, Avengers Doomsday nochmal wieder.
Als?
Da kommen ja alle nochmal wieder.
Wie hieß der? Whiplash?
Whiplash
hieß der. Ja, aber da hat er sich ja zum Beispiel auch mit allen angelegt. Da gibt es doch auch 1000 Geschichten vom Set von Iron Man 2.
Ich weiß nicht, wie traurig ein Absturz von Menschen ist, die einfach die Konsequenzen ihres Handelns zu spüren bekommen.
Ja.
Ja, also ist nun mal so.
Ich finde es trotzdem traurig. Ist immer traurig.
Genau. Tragisch. Tragisch.
Ich finde schon.
Ja, kannst du auch finden. Alles gut.
Ja, du bist halt ein
herzloses Schwein. Aber wenn du so traurig bist, dann spend doch ein bisschen rein bei GoFundMe, bei Mickey Rourke.
Nee, wir spenden ja ständig für Hunde. Ich habe gestern schon wieder Geld gespendet, von dem ich nichts wusste. Ich sehe dann immer so Nachrichten, so, sie haben 20 Euro gespendet. Und ich denke mir, was habe ich gerade gemacht? So, Kali sitzt dann drüben bei Instagram und die folgt
da spendet sie? Ihr könnt doch einfach dem Tierheim spenden jeden Monat. Das machen wir auch.
Sie hat so eine Seite in Amerika. Das ist so ein Typ, so eine Familie. Die haben so ein Shelter für alte Dogs, die keiner mehr will.
Mann, bei uns gibt es hier in Berlin das größte Tierheim Europas. Die brauchen
richtig Geld.
Ja, aber
die haben keinen Instagram-Account, Robert.
Natürlich.
Das muss schon Kali erreichen.
Einen Instagram-Account. Du musst dann, und vor allem, du kriegst auch eine Spendenquittung, die du bestimmt auch nicht kriegst dafür, oder?
Nee. Ich bin ja da eh nicht dran beteiligt. So, Kali gibt ja nur dann
dein Geld aus.
In dem Fall war es wohl mit meinem Account noch verbunden.
Okay. Leute, der Blade-Film. Der kommt nicht.
Ich habe ein Video vor letztes Jahr darüber gemacht. Da habe ich da mal diese ganze Geschichte von der Ankündigung von. Eigentlich bin ich sogar noch weiter zurückgegangen, weil es sollte ja nach Blade 3 tatsächlich nochmal, die war die Überlegung, machen wir nochmal mit Wesley Snipes, aber der hat sich ja auch da wie so ein Arsch verhalten am Set von Blade 3. Es gibt diese legendäre Geschichte von, wer hat er den nochmal gemacht? Ich weiß es gar nicht.
Patton Oswalt hat da auch viel erzählt, ne?
Ja, Patton Oswalt zum Beispiel, genau. Es gibt diese Geschichte, dass er am Ende sich geweigert hat, seine Augen zu öffnen oder so. Und dann mussten sie per CGI seine Augen übermalen. Ja. Man sieht es so richtig im Film.
Er hat ja auch mit David Escoyer da so hart gezofft irgendwie.
Genau.
Und er wollte ja auch irgendwie nur als Blade angesprochen werden, nicht mehr als Wesley Snipes.
Aber der hatte doch auch jahrelang Schulden, oder?
Der hatte dann auch Steuerschulden und es ging ihm dann auch lange nicht gut. Also auch da muss man sagen, leider die eigenen Entscheidungen.
Jetzt kommt Demolition Man 2, weißt du?
Genau.
Mit Snipes und Stallone.
Ich bin mir da nicht sicher. Gibt doch ständig diese Ankündigungen. Guck mal, Cliffhanger 2 wurde ja auch angekündigt.
Ja.
Dann hieß es, es kommt mit Lily James und mit Sylvester Stallone, der dann eine Tochter hat, die er jetzt als Cliffhangerin ausbildet. Und jetzt ist es ja mit Pierce Brosnan. Der kommt ja jetzt dann Ende des Jahres raus. Bei Filmstarts habe ich die News gelesen, dass die wohl sich in einem
Wie fühlen sich das an?
Ja gut, die Redaktionen und ich waren ja auch nochmal so ein bisschen so ein separates Ding. Das ist ja. Okay. Ich gucke auch immer noch auf die Filmstarts-Seite.
Ja klar, muss man noch sagen.
Die Datenbank ist super, die News, alles schön kompakt.
Die Datenbank ist wirklich toll, die nutze ich auch.
Die News kompakt, Alter. Filmstarts schreibt die Artikel. Entschuldigung, ich verholte sich
jetzt. Jetzt geht da wieder los hier, das Geräte. Und die hatten geschrieben, dass sie sich in einem Rechtsstreit befinden tatsächlich, weil das wohl verkauft wurde damals auf dem Filmmarkt in Cannes als Film mit Sylvester Stallone. Und dann konnten wohl irgendwelche Zahlungen nicht garantiert werden, woraufhin Sylvester Stallone gesagt hat, ja, dann mache ich es nicht. Und dann mussten die halt Pierce Brosnan casten und jetzt sagen die Geldgeber, nee, Moment mal, wir haben Geld für einen Film gegeben mit Sylvester Stallone, der sich natürlich besser verkaufen lässt als ein Pierce Brosnan.
Vor allem, wenn du Cliffhanger 2 sagst und dann ist nicht Stallone mit dabei.
Und deswegen bei Demolition Man, ich sag noch nicht, dass es den gibt. Aber um mal nochmal zurückzukommen, das ist so eine endlose Geschichte. Ne? Wie die haben das angekündigt mit Mahershala Ali und dann haben doch die, ich glaube, der Regisseur und die Drehbuchautoren haben 6, 7 Mal durchgewechselt.
Das ist krass. Also wir haben 2 Regisseure gewechselt, ich glaube 5 oder 6 Drehbuchautoren. Ja. Dann kam ja bei diesem Variety-Artikel von 2023, glaube ich, irgendwie auch raus, dass eine Drehbuchfassung, da wäre der Fokus auf Frauen gewesen.
Oder der Tochter, oder so?
Ja, irgendwie seine Tochter und halt ihre Entourage. Und Blade wäre irgendwie erst an 4. Stelle des Films gewesen. Und es hätte kaum Action gegeben und irgendwie wohl nur so Lebensweisheiten oder so, wo du dich fragst, so, habt ihr schon mal einen Blade-Film geguckt? So, das ist doch nicht das, was ich eigentlich sehen will. Und zumindest sagen sie ja jetzt, aber der Solo-Film ist tot, aber er kommt ja dann in so einer neuen Gang, den Midnight Suns.
Der Midnight Suns, ja. Mit dem Ghost Rider ist er da, glaube ich, auch mit dabei, ne?
Ja, die Gruppe an sich wechselt ja ständig.
Ich kenne es nur vom Videospiel, also, ehrlich gesagt. Ich hatte noch nie vorher davon gehört.
So Moon Knight, Black Knight.
Genau, Werewolf, also sind ja genügend.
Dr. Strange war wohl auch dabei.
Ja, der hat es ja auch in den Comics so halb mitbegründet. Morbius könntest du mit reinbringen. Und es gibt ja jetzt auch gerade so die Gerüchte, dass Sony wohl jetzt doch wieder sich mehr öffnet mit Marvel, die Charaktere, für die sie die Rechte haben, zu teilen.
Das hatte ich auch gelesen und dachte direkt so, Bullshit. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil da sitzen sie ja auf einer Goldgrube.
Ja, aber sie kriegen ja nichts daraus geschissen.
Sie kriegen es ja nicht.
Sie kriegen ja nichts hin. Also dieses Sony Spider-Man
nicht auf die Straße.
Ja, ja, aber ich würde jetzt, also bevor ich sagen würde, ich gebe die Rechte daran zurück, weil ich habe es verbockt.
Nein, nicht zurück. Aber so wie sie es mit Spider-Man machen, dass sie so eine Partnerschaft eingehen, dass sie sagen, ja, Marvel, ihr dürft Spider-Man auch fürs MCU benutzen, aber Sony ist halt immer noch mit dran beteiligt.
Ich meine, wenn die rechnen, 3 Spider-Man-Filme nach Shire haben das verdient und 3 Venom-Filme, was ja nun Abstand die erfolgreichsten Filme waren, haben uns das verdient und dann ist immer noch die andere Kombination besser, dann wirst du das auf jeden Fall machen. Vor allem, weil du ja auch die Namen und die Marke, von denen, an denen du die Rechte hast, wieder populär machst und damit ja super viel investierst, ein neues Publikum zu generieren. Ja. Sie kriegen es ja nicht hin bei anderen. Insofern...
Ja, finde ich schade. Ich hätte gerne einen Blade-Film gesehen, wobei ich den Originalfilm, der ist auch nicht so gut gealtert, aber der hat Stellen, die finde ich fantastisch. Ja. Vor allem, ich liebe den 2. von Guillermo del Toro, den finde ich fast noch besser. Der ist dann schon noch mehr Comic-Film, ehrlich gesagt. Und ein bisschen mehr Hellboy als Blade, aber das finde ich eigentlich gar nicht übel. Er hatte jetzt gedacht so, ja, das will ich sehen. Vielleicht sogar ein bisschen Horroranstrich. Habt ihr den Trailer zu Die Mumie gesehen von Lee Cronin? Sieht echt interessant aus.
Ja, also habe ich auch echt Bock.
Dachte ich so, Resident Evil, der hat ja den Rise gemacht, den letzten Lee Cronin. Jetzt mit Die Mumie verbunden. Endlich mal so ein gruseliger Die Mumie, bin ich dabei. Und wenn so ein Ansatz für Blade gefunden worden wäre, das hätte ich interessant gefunden. Aber in so einer Runde wie den Midnight Suns ist er wieder nur einer von vielen.
Genau.
Und da kann niemand richtig brillieren. Das ist immer das Problem. Naja.
Sollen wir mal noch über die Golden Globes kurz sprechen?
Wollen wir das gleich machen, ja? Ich hätte das als hinten rausgemacht.
Ey, wirklich, die Struktur ist heute Knaller.
Ja, dann machen wir es jetzt.
Ist
doch gut.
Im Grunde, also ich habe ja schon bei den Nominierungen gesagt, ne, jeder wird ja nominiert in Hollywood bei den Golden Globes, weil es Dramen und Komödie und Co. gibt. One Battle After Another, natürlich abgeräumt, weil es ja unser Lieblingsfilm, egal was alle anderen sagen.
Da fand ich die Reden von Paul Thomas Anderson, ehrlich gesagt, ziemlich cool, der so ja hauptsächlich so anderen Leuten gedankt hat, seinem First Assistant Director, der leider verstorben ist. Das fand ich ganz cool. Michael De Luca, der ganz ergriffen gewesen ist, also einer der mächtigsten Produzenten in Hollywood. Ich glaube jetzt mittlerweile Chairman oder CEO bei Warner Brothers. Und was noch? Also es waren so ein paar Sachen, die er gesagt hat, die ich irgendwie ganz cool gefunden habe. War von den wenigen Reden, die ich mir angeguckt habe, weil ich das immer so uninteressant fand, waren nur er und Timothy Chalamet so, wo ich dachte so, oh. Das ist
Also ich habe ein paar Reden reingespült bekommen, aber fand da jetzt nicht so wahnsinnig interessant dieses Mal.
Nee.
Fokus lag viel auf Leonardo DiCaprio, hatte ich das Gefühl, bei den Reden und auch so bei so Zwischenaufnahmen. Rein von den Preisen. One Battle After Another, Regie, Paul Thomas Anderson, beste Komödie. Chloe Zhao, Hamlet bei Drama. Wird dann spannend bei den Oscars, wenn die Filme dann wirklich mal aufeinandertreffen.
Ja, jetzt haben wir ja Marty Supreme gesehen.
Also ich habe ihn noch nicht gesehen, leider, aber ja.
Ich würde wetten, die beiden machen es untereinander aus. Ich mal auch, das sind für mich so die Besten des letzten Jahres.
Jesse Buckley auf jeden Fall ist jetzt spätestens gesetzt. Mhm. Golden Globe Critics Choice Awards. Ich finde auch wirklich, auch wenn ich den Rest sehe, Jennifer Lawrence, Die My Love, jetzt bei den Golden Globes, hat keine Chance. Renate Reinz, ich verstehe, was du meinst, aber das ist nicht auf dem gleichen Level. Julia Roberts auf keinen Fall. Mhm. Heather habe ich, glaube ich, wieder vergessen. Ich glaube, ich habe den gesehen. Habt ihr Heather gesehen?
Das ist der mit Tessa Thompson, ne?
Ja.
Ja, nee, habe ich nicht geguckt.
Die in His and Hers. Ja, ja, genau. Wirklich cool ist.
Und Regina Da Costa, ne?
Ja, ja.
Die Bone Temple jetzt auch gemacht.
Und also da weiß ich wirklich nicht so richtig. Also dann Jesse Buckley führt nichts vorbei. Wagner Moura als erster Brasilianer ausgezeichnet für so einen Preis für Secret Agent. Ich finde, der wird jetzt so ein bisschen gehypt, das Secret Agent. Und wir konnten es beide nicht so richtig nachvollziehen nach dem Film.
Du hast ihn nicht gesehen, ne? Ich fand, bei den Nebendarstellerinnen, bei den Critics' Choice hatte ja Emmy Madigan gewonnen für Weapons. Und ich dachte so, oh, überraschend.
Das fand ich auch sehr interessant.
Habe ich nicht kommen sehen. Aber ich weiß noch, wie letztes Jahr, die hat wirklich Eindruck hinterlassen. Das ist die Figur gewesen. Und klar, solche Figuren werden natürlich auch immer belebt vom Schauspiel. Deswegen hat das Sinn gemacht. Jetzt bei den Golden Globes oder Oscars sehe ich sie jetzt nicht unbedingt als Frontrunnerin. Aber Teyana Taylor auch leider gar nicht. Mhm. Ich finde überhaupt nicht, dass die Preise verdient hat für diese Rolle. Die war kurz und prägnant, war auch gut. Aber zum Beispiel die Schwester aus Sentimental Value von Renate Reinz, den Namen kriege ich nicht ausgesprochen, war auch nominiert als Nebendarstellerin.
Inga Ibsdotter Lilias.
Exakt. die finde ich viel besser. Die wäre es für mich eigentlich gewesen.
Stellan Skarsgård hat dafür besten Nebendarsteller
gewonnen. Ja, Fabi auch so. Ich dachte, Sean Penn ist für mich gesetzt, aber ja, Stellan Skarsgård
ist irgendwie komisch, ne? Achso, K-Pop Demon hat das gesehen.
Nein.
Das ist krass. Er sagt, das ganze letzte Jahr wird's gucken. Ja, ist vorbei. Critics Choice Awards und auch hier beste Animationsfilm, bester Song. Dann müsste
doch bei dir
Song
zu Hause rauf und runter gelaufen sein eigentlich, oder?
Nee,
nicht?
Holly fand ihn auch nur so mittelmäßig, muss ich sagen. Holly
hat ich fast schon ein bisschen gestritten. Die meinte, das ist Kinderkram. Ich so, nee, ist Kinderkram. Du willst nur cooler tun und verstehst nicht, dass er viel cool ist.
Ja.
So, einfach mega. Bei uns läuft der Golden jeden Tag. Ansonsten, was hatte ich hier noch? Irgendwas fand ich nur interessant. Nee, da sind meine Geschirr schon durch.
Ja.
Und bei den Serien ist es The Adolescents, mein Call ganz früh vom letzten Jahr. Ja, zieht sich wirklich durch. Klar, ja, so ein Tag nach Release bin ich stolz bis jetzt auf mich gesagt, das ist das neue Baby Reindeer, ist das neue Beef. Und so kommt es dann auch. The Pit, zwei Preise, glaube ich, da freue ich mich dann sehr drauf. Und das Studio. Finde ich auch da wo, also, wo auch wirklich Seth Rogen vorne steht und sagt, ist das skurril, das haben wir gedreht und jetzt stehe ich wirklich hier. Das ist aber die Serie, finde ich einfach wirklich ganz toll. Und damit haben wir auch über die Golden Globes gesprochen, oder? Habt ihr noch was, wo er sagt?
Nö, ich bin, also bei den Preisen, ich merke, jedes Jahr wird es weniger, dass ich auch.
Bist du selbst nominiert bist?
Ja.
Es gab jetzt die Podcast-Kategorie,
stimmt,
ne, wo
genau,
Amy Poehler gewonnen
haben sie
hat.
Jetzt neu mit eingeführt. Aber ich bin da voll bei dir, David. So früh, ich weiß noch, als ich jünger war, so, da habe ich gebrannt dafür.
Ja,
so,
ja, ich auch.
Oscars nachts und Golden Globes, ja.
Umgestellt, also Becker damals
und,
noch.
Und mittlerweile so, wenn man dann auch so mitbekommt, so wie das dann einfach manchmal auch so hinter den Kulissen abläuft oder so, dann, ich gucke dann trotzdem immer am nächsten Tag noch so, okay, wer hat gewonnen, wie, wo, was, ist irgendjemand dabei, dem ich es gegönnt habe oder dem ich es gar nicht gönne.
Wir müssen bei diesem Deutschen Filmkritikerverband uns mal anmelden, damit wir diesen Deutschen Filmkritikerpreis vergeben können. Und David und ich wollten uns ja mal anmelden für die Golden Globes. Wir brauchen, glaube ich, eine Adresse in L.A., haben wir festgestellt. Und dann als Foreign Press kann man ja da mitmachen, theoretisch. Mhm, das ist, glaube ich, gar nicht unmöglich.
Also, wir Briefkastenfirma in L.A.
Wir hätten unseren Podcast einreichen können.
Ja.
So,
machst du eigentlich? Du hattest ja Leinwandliebe mit, ja, im Grunde hast du den geleitet, kann man sagen. So, und aber jetzt erstmal nichts, ne?
Ja, wird sicherlich auch irgendwie noch kommen. Also ich habe schon Bock auf Podcasts, macht es ja einfach echt Spaß so, aber eins nach dem anderen.
Dir fehlt der Partner. Vielleicht.
Ist das ein Angebot? Was ist hier? Haben wir denn drei wie Pech und Schwafel?
Später nochmal drüber, wenn Robert weg ist.
Wenn ich weg bin.
Dein Hund frisst ständig Gras, hat Durchfall oder sogar Juckreiz. Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Das Sensitive-Futter von Hey Holy wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Sichere dir jetzt 35% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Lass uns über Filme sprechen.
Ja.
Wir haben alle drei gesehen, den größten Start der Woche, 28 Years Later, The Bone Temple.
Vielleicht mal ganz kurz, um euch abzuholen, von jedem kurz, wie wir den letzten fanden. Ich weiß es nämlich bei dir nicht mehr, Sebastian. Ich war, glaube ich, der den ersten Teil, also 28 Years Later, am besten aus der Runde fand. Ich mochte den sehr, hatte aber auch so eine tonal war der so ein bisschen all over the place und so, war auch so ein bisschen frustriert, das waren einige ja mehr als ich, dass der am Ende so offen endet und dass da dann so der Bogen fehlte. Ich dachte dann so, naja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Es soll ja eine Trilogie irgendwie sein. Mhm. Aber ich war dem sehr positiv gegenübergestellt, weil der tolle Momente hatte. Wie war es bei dir?
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich eher nicht so Fan. Aber ich habe ihn jetzt mittlerweile schon dreimal geguckt und der wird bei mir mit jedem Gucken besser. Also ich finde so gerade diese Story am Anfang, so Vater und Sohn, dann diesen Switch zu Mutter und Sohn. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ja, diese letzten 5 Minuten sind halt auch irgendwie so total irre und total merkwürdig. Aber ich muss sagen, der wächst mir mehr und mehr ans Herz. Also 28 Years Later kann schon was.
Ich behalte ihn vor allem im Kopf für diesen, ja, schon fast transzendalen
Moment da.
Über Tod und übergeben und auch jemanden begleiten in den Tod und ein Denkmal setzen. Ja. Also ich hätte nicht erwartet, dass der Film so schön sein kann.
Ja.
Und dafür weiß ich den sehr zu schätzen. Ja, und deswegen finde ich auch diesen Ort, The Bone Temple, irgendwie spannend. Ne? Aber der Film kriegt für mich einfach durch Ralph Fiennes die richtige Qualität. Das vorher fand ich alles so, ja, kannst du machen, kannst du lassen. Weiß ich
guck
nicht.
Ihn dir nochmal an. Wie gesagt, genauso habe ich...
keine Zeit.
Doch, mach das. So habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Aber irgendwie so... Das wächst mir mehr und mehr so auch, wie das so gut zusammenführt eigentlich, so dass das Martialische von dem Vater und dann so dieses Ruhige mit der Mutter zusammen, finde ich, ist schon eine gute Story.
Ich glaube, gerade jetzt, wo man Bone Temple dann gesehen hat, bei dem mir deutlich auffällt, dass dieses Drehbuch, was Alex Garland da oder Drehbücher, die er da geschrieben hat, irgendwie wirkt es so, als hätte da er eine große Geschichte auseinandergezerrt und dann aufgeteilt. Und ich hatte jetzt gerade nach Bone Temple das Gefühl, so viel gab es dann offenbar gar nicht zu erzählen. Es gibt einen Ansatz im zweiten Teil, den ich interessant finde und von dem ich gerne viel mehr gesehen habe. Dieser Film ist gefühlt zweigeteilt jetzt. Du wirst gleich die Handlung sicherlich mal runterbrechen. Die Leute, die die letzten 5 Minuten aus dem ersten Teil eher so schräg fanden, denen kann man sagen, ja, stellt euch auf was ein, weil das kommt jetzt viel mehr drin vor, wohingegen Aaron Taylor Johnson zum Beispiel überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Dieses ganze Thema ist komplett raus und da dachte ich so, naja, wenn dieser Film jetzt direkt ansetzt an den Vorgängerfilm, dann wirkt es trotzdem komisch. Wenn ich das jetzt begreifen würde als einen langen Film, dann ist ja diese ganze Handlung von um Aaron Taylor Johnsons Dorf zum Beispiel völlig irrelevant im Grunde gewesen.
Das wird dann quasi der dritte Teil zeigen, weil im Grunde dieser zweite Teil erzählt mit einer Gruppe weiter, die wir am Ende vom ersten Teil sehen. Aber der Ursprung der Gruppe ist der Beginn des Films davor. So, und deswegen greift er wie den anderen Filmen am Anfang und am Ende und erzählt dann eine Geschichte. Und ob das dann im dritten Teil wieder zusammengeführt wird, der jetzt so steht und sein Go bekommen hat und dann Aaron Taylor-Johnson wieder eine Rolle spielt, das bleibt ja irgendwie dann ein bisschen abzuwarten, was dann dabei rauskommt. Ich weiß nicht, was ich jetzt wirklich, also im Grunde habe ich ja gesagt, ne, wir haben so eine ganz wilde, wirre Truppe.
Die Jimmys.
Und es geht um die Jimmys. Warum heißen die alle so? Was sind die? Warum sind die, wie die sind? Und das war es im Grunde dann auch schon. Die streunern umher und verbreiten ihre Auffassung von Nächstenliebe. Sagen wir es mal so. Und das klingt auch erst so abstrus, aber es ergibt irgendwann einen Sinn, wenn man den Film guckt, weil der Anführer eben genau das erfahren hat, dass das Nächstenliebe ist und keinen anderen Input jemals bekommen hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es den schwächsten aller 28 Filme.
Ja, ich auch.
Ich finde den,
ach, du warst
der
auch
ist so anstrengend sadistisch, dass mir das ganz oft gar nicht zugesagt hat.
Ach, du warst gar nicht bei der Vorstellung.
Ich war bei der Pressevorführung.
Ah, okay.
Vor, also in der letzten Woche Ihr habt den ja schon im Dezember irgendwann geguckt.
Genau.
Ne?
Und da kam ich hinterher raus aus dem Kino und war genau bei dir und dachte so, das ist leider nicht mehr der Film, den ich mir gewünscht hätte. Ich fand den auch ganz lange anstrengend. Es gibt dann, wie gesagt, dieses Element. Eigentlich alles, was mit Ralph Fiennes zu tun hat, finde ich toll.
Wie beim Film davor.
Exakt, genau. Und alles, was nicht mit ihm zu tun hat, genau das, was du sagst. Ich finde ihn unangenehm sadistisch. Auch der wälzt sich geradezu darin und hat dann aber über diese Gruppe, diese Jimmys, eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Und es ist ein Film, der sich dann nur darauf bezieht, also der auch immer so richtig Pause macht. Es wird kurz was über Dr. Kelso erzählt und
Kelso ist Scrubs.
Ah ja, genau. Kelso, der, das war ja schon im Vorgänger, gab es diesen einen riesigen Alpha-Zombie. Mhm. Zombie sagt man in diesem Fall nicht, weiß gar nicht, wie nennen sie die
Infizierte.
Die Infizierten, genau, diesen Alpha. Und mit dem, da hat er ja so ein komisches Gift oder so ein Narkotikum, das er da einsetzt. Und diese Geschichte wird jetzt ein bisschen weitergesponnen. Und die ist wieder cool. Die hat einen interessanten Ansatz. Die erzählt auch ein bisschen größer über das Zombie-Genre oder über die Tropes, die darin aufgemacht werden für gewöhnlich. Und hat da mal einen anderen Ansatz, den ich toll fand. Und dann ist wieder Schnitt rüber zu den Jimmys, wie sie wieder jemanden foltern, wie sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Und das dachte ich so, das gefällt mir leider nicht. Die Struktur gefällt mir nicht. Auch weil der ja wirklich direkt anschließt an den Vorgängerfilm. Und wenn ich es dann als ein großes Ganzes betrachte, ist es irgendwie wenig auch.
Aber hier sind die letzten 5 Minuten oder 3 Minuten wieder das, wo viele sich sagen werden, oha. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt.
Das fand ich leider
mich, da war ich echt interessiert.
Nee, da war ich, weil ich da dachte so, ja, das ist das, was Hollywood gerade liebt. Und das ist auch so, weiß ich nicht, das wirkt auch so reingeschoben. Das wirkt so reingeschoben.
Ja, aber
weil der Film erzählt ja insgesamt, glaube ich, 4 Stunden lang, wenn du beide zusammenrechnest, was völlig anderes. Und dann sagt man, aber hier, bitte.
Aber ich denke mir, Alex Garland wird eine Idee haben und bei dem, was wir dort sehen, habe ich das Gefühl, dass Beteiligte genau wissen, was sie tun und nicht einfach blindlings sagen, ja, können wir machen und wissen noch gar nicht, was da kommt.
Ja, ich finde es aber mutig. Also es wurde ja wirklich jetzt erst bekannt gegeben, dass der Dritte einen Greenlight bekommen hat. Wäre das nicht so gewesen, wäre das richtig arschig gewesen, dieses Ende, muss ich sagen.
Ja, ja. Aber andererseits die Kombination aus Alex Garland, Danny Boyle, so ich, also... Ja, gut, glaubst du wirklich, das wäre nicht gekommen? Also so schlecht hat jetzt der andere nicht performt, glaube ich.
Dir hat er besser gefallen, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade noch so still, aber ja, ich mochte Bone Temple tatsächlich sehr, sehr gerne. Und was hier jetzt noch gar nicht durchgekommen ist, natürlich wird die Geschichte von Spike weitererzählt, ne? Also dem kleinen Jungen. Und der war für mich auch, im ersten Teil ist er natürlich mehr so der Punkt, auf den sich die Story ja irgendwie konzentriert. So Aaron Taylor Johnson und hier Jodie Comer sind da ja als seine Eltern irgendwie auch mit involviert, aber es geht ja so ein bisschen mehr so um seine Sichtweise dieser Welt, weil er da ja auf dieser Insel schön und friedlich aufwächst. Und jetzt dieser zweite Teil geht halt in diese Richtung mit dem Jimmy. Und ich fand es eigentlich irgendwie ganz spannend, weil, Robert, du hast es ja schon gesagt, wir sehen Jimmy am Anfang von 28 Years Later noch als kleinen Jungen, wie sie da Teletubbies gucken. Und das wird ja hier dann im zweiten Teil auch aufgegriffen, dass diese Teletubbies-Manie noch ein bisschen drin geblieben ist. Und dann halt sieht er ja auch, dass sein Vater, der Priester, ist ja irgendwie sagt, ja, und das haben wir alles gebraucht. Und ja, kommt her, ihr Infizierten, meine Engel, was auch immer. Und was sich denn über diese 28 Jahre quasi aus diesem Jimmy entwickelt, so was, also ich fand auch Jack O'Connell, was er da so macht, so ich hatte da echt meinen Spaß mit so, ne? Und ich meine, so bei unserer Vorstellung, wo wir dann im Dezember waren, die war ja ein bisschen offener, das war ja keine reine Pressevorführung, sondern ein bisschen, ich sag mal, normales Fans, Publikum, Fans auch. Und so. Da hat man auch gemerkt, okay, denn, ne, wenn jetzt wir halten mal so ein bisschen mehr drauf und es wird ein bisschen brutaler so, dann brauchen die Leute das auch irgendwie. Ich sag nur, diese Stallszene da in dem Film, die geht ja wirklich schon hart an die Schmerzgrenze.
Die fand ich ätzend, muss ich sagen. Ging dir aber wahrscheinlich ähnlich, oder?
Na, es ist so, wenn es so sehr danach schreit, dass man selber machen soll, dann ist mir das zu manipulativ.
Ich finde,
das ist so, außerdem, also man würde das auch nicht überstehen, was dort ist, ohne ohnmächtig zu werden.
Ja, gut, das ist sowieso
Und ich denke so, das ist zu, Vielleicht ist es auch nicht die Zeit. Vielleicht ist es auch gerade nicht die Welt für noch mehr solch dieser Genuss an der Qual. Das ist das, was mich stört.
Es ist so ein bisschen wie, ich gucke den ersten Teil und fand den super. Dann gucke ich den zweiten Teil, sehe Elemente, wo ich dachte, oh ja, das erinnert mich an den ersten Teil, den ich super fand. Und dann plötzlich habe ich den Kanal aus Versehen geswitcht zu Hostel. Und die Fernbedienung schaltet aber nicht mehr um. Und ich muss dann 20 Minuten lang Hostel gucken. Und es ist auch ein Film, den habe ich über die Jahre mehr mögen, also es ist kein guter Film, ich mag Hostel nicht allzu gern, aber ich damals dachte ich auch so, was soll sowas? So, ne? Dieses Torture-Porn-Genre wurde ja da durch Saw und durch Hostel vor allen Dingen quasi wieder zurückgeholt. Eigentlich eine Sache gewesen, die eher so in den untersten Regalen der Videotheken in den 70ern, 80ern passiert ist. Wenn du sowas wie die Guinea-Pig-Reihe dir anguckst oder so, muss ich in der Regel nicht unbedingt haben, weil ich da oft so merke, da werden 20 Minuten Substanz, also narrative Substanz auch eingetauscht gegen, ey, wir fehlen jetzt Leute, halten die Kamera drauf und das ist für euch schon der Horror. Und der Horror aus 28 Years Later muss sich nicht nur aus Zombies speisen, ne? Gerade auch was, das Zombie-Genre lebt ja davon, im Grunde von der Frage, was wird eigentlich aus den Menschen in dieser Postapokalypse, sind die nicht vielleicht die größeren Monster, aber das ist halt alles so sehr durchgespielt auch durch sowas wie The Walking Dead zum Beispiel oder alle anderen Zombie-Filme, die mal kamen, sodass da gefühlt alle Antworten schon mal da waren. Und beim ersten Teil hatte ich noch das Gefühl, dass Danny Boyle irgendwo hin möchte und dieser zweite Teil hat Ansätze davon und dann verliert er sich in, wie gesagt, Hostel. Und da ist die Struktur mir einfach nicht gut genug. Ich fand ihn immer noch so gut. Ne? Ich würde ihm, glaube ich, 3 Sterne geben. Aber ich fand ihn schwächer und deutlich schwächer auch als den Vorgänger und dann noch den, wie du sagst, der schlechteste der Reihe wahrscheinlich.
Echt? Aber schlechter als 28 Weeks Later?
Den fand ich ja nicht schlecht. Den fand ich sogar besser als den ersten
den
Teil damals.
Den habe ich nicht mehr so richtig in Erinnerung.
Da mag ich halt die Introsequenz da, wo sie noch die, in dem Haus sind.
Genau, die Introsequenz.
Super, aber alles, was danach kommt, finde ich, war auch so merkwürdig konstruiert, hingestellt, so, weil London ist ja dann quasi wieder vom Virus befreit und dann kommt die Mutter da irgendwie zurück und dann gibt's doch wieder das Virus, weil sie da ausrastet, weil sie von ihrem Ehemann befreit wird. So, ich denke, das war mir alles.
Ja, ich verstehe den Punkt. Ich muss sagen, ich habe den seit damals nicht gesehen, aber ich erinnere mich hauptsächlich an 2 Sachen. Die Helikoptersequenz, die, glaube ich, eher quatschig wirkt aus heutiger Sicht. Aber eben vor allen Dingen dieses Verhältnis Vater und Mutter, Robert Carlyle und ich weiß nicht, wie die Darstellerin hieß, aber Robert Carlyle hat das richtig gut gemacht. Das war ein toller Anker, wie ich fand, für diese Geschichte. Und dieser Anfang ist halt so tragisch. Und ehrlich,
das ist er, ja.
Ja, also tragisch, aber du guckst auch hin und denkst, was für ein Arschloch ist das? Mhm. Und fragst dich dann aber, würde ich vielleicht genauso reagieren? Ne, so, das macht was mit einem und das zieht sich durch 28 Weeks. Und genau das ist ein Punkt, der kommt zum Beispiel bei 28 Years Later Bone Temple überhaupt nicht mehr auf bei mir. Diese Fragestellung, was würde ich eigentlich machen? Das finde ich schade.
Ich hatte das so ein bisschen eigentlich gerade, weil halt Spike ja jetzt dann irgendwie so widerwillig zu diesen Jimmys kommt und da er dann irgendwie mitmachen muss und der viel auch so aus seiner Perspektive ist. Und ich fand es eigentlich gerade auch einen spannenden Ansatz, dass sie für diese Reihe tatsächlich auch mal so, was jetzt Jimmy als Anführer angeht und seine merkwürdige Gedankenwelt, in der er da lebt und die er ja dann auf alle anderen projizieren möchte, das fand ich schon irgendwie spannend. So. Das hat mich schon irgendwie dann auch noch.
Ist es nicht wie Negan aus Walking Dead im Grunde?
Ja, aber Negan war ja auch cool. Also Negan mochte ich ja auch.
Ich weiß, ich finde diese ganze Gruppierung so uninteressant. Das ist ja wie so ein kleiner Donald Trump, ne? Irgend so ein machtgeiler Typ. Und da fand ich auch, die sind auch so weird. Das ist ein bisschen wie Trainspotting trifft auf Clockwork Orange. So eine super weirde, überaggressive Gruppe an Leuten, die. Aber das ist in der Welt irgendwie uninteressant, finde ich.
Ja, aber ich finde, vor allen Dingen, wenn du nebenbei die Geschichte von Dr. Kelsen auf so eine ganz andere Weise erzählst, die so einfühlsam wirkt.
Ne? Aber da fand ich zum Beispiel auch spannend, wie sie die Geschichte von Jimmy und Kelsen dann so ein bisschen, also irgendwann trifft sich das ja auch so. Ne?
Genau.
Das fand ich dann auch wieder irgendwie ganz interessant. Einfach, und bei dem Jimmy finde ich es halt spannend, einfach zu sehen, okay, der ist mit Teletubbies und dieser Religion irgendwie aufgewachsen und hat jetzt irgendwie seine ganz eigene Teletubby-Version für diese Welt geschaffen, um irgendwie mit all dem klarkommen zu können.
Ja, aber keine Ahnung, ich frage mich dann schon, wie ist der überhaupt als Kind durch diese Welt gekommen mit all diesen Infizierten?
Das erfährst du dann in 28 Years Later, dem Spin-Off? Keine Ahnung, aber das sind dann so Sachen, so, das kannst du dann irgendwann wieder ausschlachten.
Ich fand das eine anstrengende Truppe, muss ich sagen, ja, für die ich mich nicht erwärmen konnte.
Die haben den dritten Teil ja jetzt auch noch nicht gedreht, also der letzte wurde ja Back-to-Back von Nia DaCosta. Soweit ich weiß, hat der Danny Boyle noch nichts angefangen. Das heißt, du würdest ja dann auf den dritten Teil dann auch deutlich länger warten, was auch wieder weird ist. Also dieses ganze Projekt ist einfach weird und es zeigt sich jetzt mit dem zweiten Teil, wie ich finde, nochmal deutlicher. Ich bin enttäuscht, muss ich sagen, aber auf halbwegs hohem Niveau.
Ich erzähle euch kurz was über Extrawurst, den habe ich die Woche gesehen. Harpe Kerkeling ist zurück nach 16 Jahren im Kino mit ihm Friedrich Mücke, den wir jetzt Gast haben Mitte Februar. Voraussichtlich. Christoph Maria Herbst, Fari Yardim, Anja Knauer und Tennisverein auf dem Dorf. Alles ist schick, alles ist schön. Vereinstreffen. Der Präsident ist seit 25 Jahren von Harpe Kerkeling gespielt. Einer, der sich wieder ins Amt bringen lässt. So ein neues Vereinsheim wird gebaut. Das macht der Schwager. Man macht so alles untereinander. Und das Wichtigste ist Friede, egal was passiert. Dann kommt aber die Frage auf, ob man einen zweiten Grill für das einzige muslimische Mitglied beschafft. Und von Fari Yardim gespielt sagt Erol so, nee, nee, ist okay, macht mal alles gut und so. Aber irgendwann wird das halt zu dem Punkt, der diesen ganzen Verein zum Explodieren bringt. Ne?
Weil dann zweiten alle Griff, damit es halal ist? Oder
wie genau, damit es nicht im Schweinedampf ist.
Ah ja, okay. So.
Und dann geht das dann quasi in der ganzen Manier, wie man es auch von den, weiß ich nicht, der Nachname, der Vorname, das perfekte Geheimnis, der Spitzname, all diese Filme kennt, wo eine Gruppierung von Leuten zusammenkommt und dann werden sich alle Argumente um den Kopf geworfen. Irgendwo gibt es noch ein kleines Geheimnis. Dann gibt es irgendwie, Männer haben sich, versuchen die Frauen zu dominieren. Dann wollen die einen sind extrem links, die anderen vertreten so rechte Meinungen und dann kommt dieses, wird man doch nochmal sagen dürfen, wird man nicht, mein Glaube hat gar nichts mit Glaube zu tun, deine Kultur und so dreht sich das 90 Minuten. Fertig.
Also war er nicht so gut.
Klingt jetzt so, ja.
Nee, also wenn du das jetzt interessant, also wenn jetzt jemand sagt draußen, oh, das klingt aber interessant, dann viel Spaß, dann wird es dein Film.
Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass so dieser Humor von Harpe Kerkeling auch ein bisschen bestimmt, wie der Film.
Bei dem Film finde ich es ganz speziell, der versucht, Harpe Kerkelings Figur versucht in dem Film zweimal einen Witz zu erzählen, den finden zwei Figuren lustig. Und irgendwann, gegen im letzten Drittel des Films, erzählt er dann diesen Witz vor allen anderen, weil er meint, jetzt ist die Stimmung hier wirklich so aufgebracht, es braucht mal diesen Witz, damit wir alle lachen. Dann erzählt er diesen Witz. Und eigentlich in dem Moment, in dem er dann wieder als rassistisch dargestellt wird in dem Film, dass er diesen Witz so erzählt. Wenn ich aber diesen Witz mir mal wirklich anhöre und zuhöre, ist das ein ziemlich intelligenter Witz, der mit Ausgrenzung zu tun hat und die Unfähigkeit aus meiner Sicht, diesen Witz dazu platzieren, aus den falschen Gründen der Figur ein falsches Bild überzuziehen, sagt mir, dass hier so viel einfach nicht funktioniert. Na, da wird einfach sehr viel aufeinander losgegangen und das ist alles so überdrehte, das sind, kann ich euch später erzählen. Ich finde das, okay. Ich habe den Gina auch erzählt, meinte so, oh, aha. Ja, und nee, das haben wir schon sehr oft aus Deutschland gesehen. Übrigens hat mir ein deutscher Regisseur, ein Bekannter, geschrieben und meinte, der unseren Podcast immer hört und meinte, schon spannend, dass in eurer Vorschau generell kein deutscher Film vorkommt, ne?
Ja, aber was hat er denn gedacht? Also welchen deutschen Film soll...
Ich hab's nicht mehr registriert, dass kein deutscher Film dabei ist. Ja, wie traurig das eigentlich ist, ne?
Auf welchen sollen wir uns freuen? Auf die neue Komödie von Bora Daktatin, die ist natürlich wieder...
Ja, ich weiß nicht, letztes Jahr, glaube ich, sowas wie Amrum hättest du wahrscheinlich noch gesagt. Findest du interessant,
ja,
ne? So. Aber dieses Jahr, also wirklich, also ich weiß nicht mal, was kommt.
Aber auch da, das Marketing für Amrum begann wann? Im Juli?
Wir wussten ja vorher davon, weil die mal dich, ist nie was draus geworden.
Ja. Also auf die neuen Filme von Fatih Akin kann man sich schon freuen, aber auch jetzt für dieses Jahr fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, wo man sagen könnte, so das könnte vielleicht was werden. Das ist das Problem am deutschen Kino ja unter anderem.
Ja.
Und es wird das Problem bleiben. Deswegen gerne, wenn ihr Tipps habt oder wenn ihr auch wisst oder auch der Regisseur, der da geschrieben hat, bitte gerne raushauen, wenn es irgendwelche Filme gibt, von denen er weiß, dass man die im Auge behalten kann. Aber weil halt alle jede Woche sowas wie Extrawurst rauskommt, wird man, ne, da wird man,
da muss man auch mal sagen, Harpe Kerkeling, ich glaube, da setzt du, ist doch einer deiner Lieblingsfilme,
ja,
dieses Dings in Mettmann, oder?
Kein Pardon.
Also kein Pardon. Ne, der ist jetzt 16 Jahre keine große Rolle gespielt, da denkt man auch irgendwie, naja, da muss ja was kommen.
Und ich fand auch, der Junge muss
an die Luft, frische
Luft. An die frische Luft, genau, fand ich toll.
Ich bin da mal weg.
Ich bin da mal weg, fand ich auch gut. Also, ich hätte von ihm mehr erwartet, als jetzt einfach nur.
Vielleicht siehst du es ja anders, aber ich kann es mir schwer vorstellen.
glaube ich, dann
auch nicht. Wir hatten das schon sehr oft und diese, zum Beispiel der Vorname basiert ja auf einem französischen Theaterstück und da weiß man, okay, da gibt es eine Vorlage, die funktioniert, die ist erprobt und Extrawurst ist auch ein Theaterstück, was das, glaube ich, erfolgreichste deutsche Theaterstück seit 5 Jahren ist. Ja, ich habe davon nie gehört, muss ich auch wieder sagen. Und ich finde es, also wenn dann das 6. Mal losgeht mit du und ey, aber ihr, wer ist denn jetzt ihr? Na, Moslems? Ah, nee. Und dann sind dann 2 Berliner dabei, die auf dem Dorf wieder mit so linker Kultur aufmischen. Also Haufen Klischees, die wirklich wie von im 2019 wirken. Ja. Aha, also das ist, ja, Wetter ist schön im Film. Fand ich nett.
Wie ist denn das Wetter bei der Housemaid?
Ist auch zum Teil schön, aber dadurch, dass wir die meiste Zeit im Haus sind, kriegst du gar nicht so viel mit vom Wetter.
Was ist denn das eigentlich? Ich habe da jetzt einen Trailer gesehen und ich sehe dann ständig so da diese Schrift dazwischen von Reviews aus Amerika. Ein Twist nach dem anderen. Sie werden sich kaum im Sitz halten können. Es ist so krass. Und dann spielt er da drüben auch noch viel Geld ein. Ich dachte so, kann der wirklich was? Und dann habe ich eure Wertungen gesehen auf Letterboxd und dachte, okay, offenbar nicht.
War das nicht so, und sie kommt aus dem Knast und verdient sich Geld als Hausangestellte und bei einer Frau und einem Mann, aber die Tochter hat irgendwie einen Hass auf sie und deswegen baut die so eine Falle und auch der Mann benimmt sich zunehmend merkwürdig.
Jetzt hast du einen Twist des Films schon verraten.
Das ist das, was ich gelesen habe. Ich habe weder einen Trailer gesehen.
Den man vorher im Film noch gar nicht so wusste.
Ich habe keine Review gelesen, ich habe keinen Trailer gesehen, ich habe keine Wertung.
Ich habe zum Glück nicht
Wertung
zugehört, ich weiß nicht, was er gerade gesagt
hat. Ich habe gar nichts gelesen,
ich werde jetzt auch nicht darauf eingehen, was der Spoiler ist.
Außer die Inhaltsangabe bei Filmstarts.
Oh, okay, ja gut.
Und nicht in der Filmstartskritik.
Ja, also du hast Sydney Sweeney, die spielt halt eine junge Frau, die ganz am Anfang sich bei Amanda Seyfried halt als Hausmädchen bewirbt und Amanda Seyfried lebt mit ihrem Mann. Ich habe die ganzen Charakternamen schon wieder vergessen. Der ist mega reich und sie haben ein schönes, großes Haus und sie fängt da jetzt dann halt als Hausmädchen an und muss irgendwann feststellen, okay, Amanda Seyfrieds Charakter, die hat so Gefühlsausbrüche, die rastet dann irgendwann aus und beschuldigt sie zum Beispiel irgendwie ihre Notizen für die Rede beim Elternabend irgendwie weggeschmissen zu haben und so. Und das steigert sich dann immer mehr und mehr, dass sie diesem Hausmädchen eigentlich wirklich so Psychoterror aussetzt und du dich immer wieder fragst, okay, warum bleibt sie jetzt eigentlich noch da? Und warum macht die eine das jetzt so krass? Und das ist, die ersten 40 Minuten habe ich noch gedacht, okay, das könnte vielleicht irgendwie so ein spannender Psychothriller werden, so ein bisschen so wie die Hand an der Wiege.
Weil
der ist ja wirklich richtig perfide und auch gruselig irgendwie so. Und hier hatte ich so das Gefühl, Amanda Seyfried ist super. Die macht es echt gut, so, die kann auch wunderbar grimmig so in die Kamera gucken und da fragst du dich dann auch jedes Mal, okay, was wird sie in der nächsten Szene machen, so. Und dann hast du aber so Sydney Sweeney, die blasser nicht sein könnte. So, und ich sehe halt auch nur Sydney
Sweeney. Typische Modus operandi bei ihr.
Ja, so, und ich sehe halt auch nicht diesen Charakter, den sie spielt, sondern ich sehe Sydney Sweeney, die halt irgendwie dann am Anfang ein bisschen wieder so typisch, so, ja, wir machen dich mal ein bisschen hässlicher und hier setzt man eine Brille auf und hat man ein weites Oberteil an und kaputte Jeans und so nach dem Motto und dann gibt's halt irgendwann so ein paar Plot-Twists so, die sind dann irgendwie nett und da merkst du dann so, oh, am liebsten, glaube ich, wären sie so das nächste Gone Girl dann auch gewesen, so mit, oh, so zur Hälfte des Films gibt's einen krassen Twist und der verändert jetzt den ganzen Film und so. Aber dann hast du wieder das Gefühl, du hörst gerade eigentlich nur das Hörbuch, weil das Ganze basiert ja auf einem Buch von, ich glaube, die Autorin heißt Freda McFadden oder so, die hat 3 Bücher insgesamt von dieser Housemaid-Reihe geschrieben. Meine Mutter liebt es alles, die hat es alles gelesen. Und
jetzt sagt das auch schon über die Zielgruppe viel aus.
Ist, glaube ich, auch genauso. Ja, also Mamas, glaube ich, die dann halt auch so diese Bücher gelesen haben, so, das ist dann irgendwie, aber du hast dann halt so 10 Minuten lang einfach nur so ein Voice-Over und guckst dir dann an, was dieses Voice-Over dir erzählt. So, und das ist dann irgendwie so der Film. Und ganz am Anfang wird so ein Gärtner eingeführt, so auch super mysteriös. Und dann frage ich, oh, was macht dieser mysteriöse Gärtner?
Der Gärtner muss es gewesen sein.
Macht der mit der Hosenschere auch mal so?
Und dann.
Und guckt dann immer so hoch. Gerade wenn sie hingucken, guckt der auch
ja,
immer
so
hoch.
Ja, so nach dem Motto. Ja, wirklich. Es ist wirklich so sehr. Aber dann vergisst der Film auch, dass es diesen Gärtner gibt und erst im Finale wird dann dieser Gärtner nochmal.
Aber der Mörder ist doch immer der Gärtner.
Und der Twist, ja, ich weiß nicht so. Also ich glaube, als Buch funktioniert das ganz gut, so was Paul Feig jetzt hier so filmisch draus gemacht
hat. Ich wusste schon, ich habe gewartet, bis der Name kommt und ich wusste schon, was passiert.
Ich weiß nicht so, dieser Twist kommt dann auch wirklich so, okay, jetzt kommt ein Twist und dann, ja, dann kommt da nochmal so ein kleiner Twist mit dazu und es hat für mich einfach nicht gezogen. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich habe den echt unter erschwerten Bedingungen geguckt, weil in der Pressevorführung, die ja erst original mit Untertiteln sein soll, lief es nur auf Deutsch. Dann haben sie 10 Minuten, als der Film schon gelaufen ist, den Film unterbrochen, um zu gucken, ob sie die englische Fassung kriegen können. Hat nicht geklappt. Nachdem wir dann weiter auf Deutsch geguckt haben, war so nach 40 Minuten, fing auf einmal an, der Ton so komplett asynchron zu werden. Mhm. Dann musste das Ding nochmal stoppen. Dann hast du nochmal 20 Minuten gewartet, bis der Film wieder losging. Dann ist der Vorführer aber nochmal so 15 Minuten zurückgesprungen. Das heißt, du musstest nochmal 15 Minuten gucken. Aber
wenn du zu Hause eingeschlafen wärst beim Netflix-Film.
Ja, und genau das ist, glaube ich, das Stichwort. Ich glaube, das ist so ein perfekter Streaming-Film. Der wird wahrscheinlich, wenn er bei Prime, Netflix oder wo er auch immer landen wird, nochmal mehr durch die Decke gehen. Gut, ich meine, in den USA ist das Ding ja irgendwie ein Riesenhit.
Haben wir jedes Jahr einmal. Letztes Jahr war es It Ends With Us und jetzt ist es der.
Ich sehe es bei dem.
Hat die dann so einen Magerzug quasi, diese Art Filme? Also bei Sidney Sweeney ja mit diesem ganzen Republikaner-Ding und so. Keine Ahnung, ob die dann Leute sagen, oh, das ist meine
die,
für
die. Auf diesem Mager-Ding, ja?
Hast du die ganze Jeans-Nummer nicht mitbekommen?
Ja, mit
und dann ihr Auftritt mit dem Kleid so zu... Ja, ich glaube, sie ist doch, hat sich doch republikanisch da... Als Republikaner.
Also es ist ja durch dieses American Eagle-Jeans-Ding ja so irgendwie auch rausgekommen, ja, dass sie
so
Republikanerin ist. Aber keine Ahnung, ob das damit irgendwie zusammenhängt.
Nee, dieser Angel-Studios-Film, der so krass lief.
Sounds of Freedom.
So, und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Community, sage ich jetzt mal, in den USA, wenn sie dann so jemand Film und sagen, das ist unsere Art Film, dann gehen sie halt ins Kino.
Aber dann hätten sie doch, ich meine, ihre letzten 3 Filme waren alle Flops, dann hätten sie da doch eigentlich auch reingehen müssen.
Da war das noch nicht klar, war erst letztes Jahr so, das ist ja vor 2 Monaten oder so erst so richtig.
Naja,
das American Eagle-Ding war schon ein bisschen früher.
Ja, und dazwischen kam noch mal einer mit ihr.
Christy, ja, weil das Boxerin... Das ist schon wieder zu viel Drama.
Ja, da sieht sie vielleicht auch nicht so aus wie in
so
diesem
will
Film.
Man weil das erwartet.
Genau, weil hier habe ich gehört, der soll dann in Richtung Erotik-Thriller dann auch irgendwann sich versuchen zumindest zu entwickeln.
Ja, genau. Versuchen ist das richtige Stichwort. Und natürlich castest du Sidney Sweeney und machst dann auch...
Du castest nicht Sidney Sweeney, die produziert die Dinger inzwischen selber.
Ja, gut.
Das
aber
läuft, die hat es ja geschafft,
aber
muss man sagen.
Aber ich sage es mir so, wenn sie da in so einem Film jetzt hier auftaucht, ja, natürlich fallen auch die Klamotten und man sieht so ein bisschen Sideboob. Aber
gut,
wenn das jetzt irgendwie so das Merkmal ist für einen Sidney Sweeney-Film, dann ja... Das wird erfüllt, aber der Rest
ist. Ich warte echt auf diesen Christie, weil da soll sie ja nicht schlecht spielen. Ich warte immer noch auf diesen Film, weil ich.
FBI-Film, hast du auch noch nicht geguckt, ne?
Wie hieß denn der nochmal?
Ich glaube, der fängt mit R an, aber.
Ich glaube, Remedy, nee, Rich, egal. auf jeden Fall glaube ich den Leuten, die mir sagen, sie kann was, aber ich habe bisher noch keinen Film gesehen, in dem ich.
Ich auch nicht. Nee,
leider nicht. Puh, aber gut.
Madame Web vielleicht, ne?
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kalt stellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Wir haben letzte Woche über einen einfacher Unfall gesprochen.
Reality,
ja, genau. Ein einfacher Unfall ist dieser neue Film, der jetzt auch bei den Golden Globes unter anderem nominiert gewesen ist. Jafar Banahi heißt, glaube ich, der Regisseur. Ein Iraner, ist ein iranischer Film, hatte letztes Jahr in Cannes die Goldene Palme gewonnen mit seinem Film. Es geht um eine Familie, die fahren auf der Straße entlang und haben dann mit ihrem Auto einen Unfall und müssen dann in eine Werkstatt. Und der Vater, der hat eine Beinprothese und klappert dann so mit seinem Bein so in diese Werkstatt rein. Und derjenige, dem die Werkstatt gehört, der wird plötzlich ganz panisch. Der hört dieses Klackern schon aus der Entfernung. Und das Nächste, was du dann als Zuschauer siehst, ist, dass er ihn mit dem Auto anfährt, ihn kidnappt, in die Wüste fährt, ein großes Loch gräbt und ihn dort vergraben will. Und dann entspinnt sich langsam so eine Handlung, wo du merkst so, okay, Der Mann aus der Werkstatt hat offenbar das Gefühl, dass er da seinen ehemaligen Peiniger gefunden hat. Er war nämlich, ne, es gibt im Iran ja so auch so die Verfolgung von politischen Gegnern, und er gehörte da zu so einer Gruppe von Leuten, die eingesperrt wurden, gefoltert wurden, kopfüber irgendwo aufgehangen wurden, einfach um solche Leute aus der Opposition mundtot zu machen. Und er wurde von jemandem gefoltert, von dem man nur wusste, dass er eine Beinprothese hat, weil er immer dieses Klackern gehört hat. Das ist so ein ganz intensives Geräusch.
Also nicht nur für diese Prothese markant, sondern nochmal zusätzlich ein besonderes Klackern an dieser Prothese.
Weil ja, nee, es
könnten das ja viele Menschen sagen, die eine Beinprothese
haben. Ja, naja, das ist so ein bisschen die Frage, die sich dann auftut, ne? Weil er, derjenige, den er dann erwischt hat, der sagt so, nein, Moment, ich habe das Bein in Syrien verloren, und es ist so eine ganz frische Wunde, und dann kommen die ersten Zweifel dazu. Also fährt er mit seinem Wagen, holt er den Mann raus aus dem Loch, haut ihn wieder hinten in den Kofferraum und fährt dann in die Stadt und sucht dann nach Leuten, die auch gefoltert wurden und vielleicht sich auch daran erinnern können. Und dann kommt so eine ganze Riege von Menschen, so eine Hochzeitsgesellschaft zum Beispiel mit dazu. Klingt jetzt vielleicht witzig, ist es aber nicht. Es ist ein ziemlich, ja, schon
bitterer Film,
bitterer Thriller auch, weil der erzählt über eine Realität, die von der unseren völlig weit entfernt ist. Wir leben halt in einem Land, in dem solche Zustände nicht existieren, aber der Iran leidet ja seit vielen, vielen Jahren oder generell dieses ganze Gebiet da unten unter genau solchen Problemen.
Und jetzt wieder aktuell. Also ja, diese Proteste, ja, abschneiden vom Internet. Also,
genau.
Das sieht ja viel.
Das könnte gerade aktueller nicht sein. Jafar Panahi ist auch ein Filmemacher, dessen Werke, weil sie immer auch systemkritisch sind, eigentlich in der Regel verbannt werden. Kann auch, wenn dann, überhaupt nur unter sehr erschwerten Bedingungen seiner Filme machen. Und das hat dann natürlich eben noch diese zusätzliche Komponente. Der nimmt sich viel Zeit. Also man sieht schon sehr, sehr lange diesem Mann dabei zu, wie er mit seinem Truck durch die Stadt fährt und nach Augenzeugen sucht. Und die sind dann auch in so moralische Dilemmata verwickelt, wo sie viel, viel reden. Gegen Ende löst er dann so diese Spannung, die er immer mehr aufbaut, dann wirklich stark ein. Da gibt es dann eine sehr lange, sehr gute Szene. Ich fand den sehr gut, sehe jetzt aber nicht diesen Cannes-Gewinner darin, muss ich sagen. Also ich glaube, da ist immer noch mal als i-Tüpfelchen mit oben drauf die Bedingungen, unter denen Jafar Panahi, der Regisseur, das dreht. Ist aber, wenn man auf so Weltkino steht, auch so vor allen Dingen so relevantes Kino, das dann auch noch gut gemacht ist, kann ich den nur empfehlen. Ein einfacher Unfall, It Was Just an Accident im englischen Original, oder nicht im Original, aber auf Englisch. Guck den.
Ja, das passt dann ganz gut, wenn ich nächste Woche über Die Stimme von Hind Rajab spreche, weil das ist ja relativ aber der ist echt schlimm.
Ja?
Also schlimm zu ertragen, weil er so gut ist.
Oh, dann muss ich ihn auch noch gucken.
Originalstimmen von diesem 6-jährigen Mädchen. Das ist Hälfte gedreht, Hälfte alles echt.
Okay, ja gut.
Und wenn man nicht war, also ich...
Ich weiß gar nichts darüber.
Weißt du, was ist passiert?
Das? Nee.
Wirklich passiert, 29. Januar 2024, ein 6-jähriges Mädchen ruft beim Roten Halbmond an. Das ist eine Organisation, die hilft Menschen im Gazastreifen, wenn irgendwas ist, raus aus dem Kriegsgebiet. Die liegt im Auto, angegriffen von der israelischen Armee, 6 ihrer Familienmitglieder tot um dieses 6-jährige Mädchen rum. Und die fleht um Hilfe und will gerettet werden. Und diese Organisation, die alles versucht, dort einen Rettungswagen zu bekommen, der nur 8 Minuten weit weg ist, die aber über Umwege mit Ministerien, Behörden, mit der israelischen Armee, also mit den gerade Mördern reden müssen, ob es eine kurze Phase gibt und grünes Licht, um da reinzufahren, sie rauszuholen, wieder raus. Und das ist alles ihre echte Stimme, unter dem Segen auch der Mutter von ihr, entstanden mit der Regisseurin, alles genau an dem echten Ablauf. Aber alles nur in diesem Büro gedreht von diesem Roten Halbmond, von diesen Leuten, die auch psychisch am Rand ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Und zwischendurch war es immer so, dass ich nicht, also ist, die Grenzen verschwimmen zwischen Doku und Realität. Ganz schön heftig.
Klingt also spannend.
Ist ein Schlag in die Magengrube, und ich finde, man muss nach diesem Film auch nicht über Gaza diskutieren, unbedingt. Das werden viele tun. Alleine die Unerträglichkeit, dass da ein 6-jähriges Mädchen um ihr Leben fleht, während sie feststellt, ihre geliebsten Menschen liegen tot ringsherum. Also ganz starker, ganz schlimmer Film, finde ich. Gibt's übrigens auch einen Stream zu, wenn man den anfordern möchte, um als Info.
Okay.
Ganz kurz, wir haben beide noch His and Hers geschaut, Sebastian. David hat ein bisschen reingeschaut, seins war es nicht. Unsers war, ich fand es einfach sehenswert. Es bleibt die ganze Zeit auf einem Level ein Detective und eine Frau, die mit dutzenden Messerstichen in einem Wald auf dem Auto gefunden wird, in einer kleinen Stadt in der Nähe von Atlanta. Und die Frage ist, was denn da passiert? Ja, und eine Reporterin, die ein Jahr lang nicht im Job war, nach einem großen Verlust, die dahin zurückkehrt. Und das wollte ich jetzt noch nicht verraten, aber ja, die Frau des Sheriffs ist. Und, des Detectives. Und genau. Bei denen dann irgendwie klar wird, in diesem Dorf gibt's Dinge, Motive. Wer ist es warum gewesen? Und da passiert dann noch mehr.
Also ich habe es hauptsächlich wegen John Bernthal geguckt, einfach weil ich Fan von ihm bin. Mir sind die Figuren irgendwann echt schwer gefallen, weil die alles nur solche Arschlöcher sind. So, du hast irgendwie gar nicht so... Die einzige, mit der ich so wirklich so mitgefiebert habe, ist seine Assistentin gewesen, die ja wirklich versucht, diesen Fall aufzulösen, wenn du das Gefühl hast, alle anderen versuchen eher genau das Gegenteil. Das Finale ist dann wirklich, also ich verstehe schon, wo David auch herkommt bei dieser Serie so, weil es fühlt sich dann doch an so mit, okay, habe ich eigentlich alles schon tausendmal gesehen und wahrscheinlich auch irgendwie besser gesehen und jetzt ist halt wieder so eine Kleinstadt mit einem Mord und wir...
Oh, ich fand das so träge inszeniert, ich fand die Darstellerleistungen nicht gut, es war schrecklich.
Ich finde es ein bisschen wie Untamed war letztes Jahr so ein Ding, was ich auch recht gerne mochte.
Mit Eric Bana?
Mit Eric Bana im Nationalpark. So, das sind so diese Krimis, ne? Die werden bei uns auch so fürs Fernsehen produziert, so diese Krimis länger gezogen. Ja. Das Vorbild ist True Detective in irgendeiner Form und davon aber halt eine deutlich schwächere Version. Ich habe es okay gerne gesehen.
Ich habe es auch, also ich fand es okay und ich bin mittlerweile auch eher an einem Punkt, lieber gucke ich mir eine okaye Miniserie an, als mich durch irgendeine ewig lange Serie zu quälen. Oder zu gucken, wo du dann aber auch wieder nicht weißt, okay, oh, jetzt mag ich die, aber wird die weitergeführt oder nicht? Deswegen, ich pick mir mittlerweile auch mehr und mehr so die Miniserien raus. Und da fand ich Hiss and Hers jetzt okay. Also das Finale entschädigt schon noch auch für viele Durststrecken irgendwo, die man so hatte, aber ja.
Könnt ihr zumindest schauen auf Netflix, His genau. and Hers. So, wir machen zum Abschluss noch ein kleines Spielchen. Ihr habt beide noch nie Hitster gespielt, Leute. Was ist da los?
Was sind das?
Das Hype Game.
Ich hab's schon tausendmal gesehen.
Kann man auch verschiedene Varianten spielen. Pass auf, wir sind verschiedene Kärtchen. Wir haben jetzt die Variante. Wir haben weder das Original, wir haben auch nicht Bingo, wir haben auch nicht, es gibt noch Guilty Pleasure, es gibt Christmas Songs, es gibt Rock, verschiedene Editionen. Wir haben hier Movies and TV. Wir haben kleine Kärtchen, da scanne ich einen Scancode und dann geht Musik los und wir müssen sagen, wo ist das her? Film, Serie,
du
Titel,
rätst mit?
Ich rate auch mit. Ne? Also ist ganz einfach. Und da können wir zusammen die Jahreszahl und Zeitstrahl legen. Und wir könnten auch gegeneinander spielen. Martin wird das hoffentlich dir irgendwie einblenden. Wenn nicht, müssen wir es rausschneiden aus der Folge. Wir machen jetzt mal ein bisschen, okay?
Mach mal.
Seid ihr bereit?
Komm, ja.
Okay. Anni, ich muss erst in die Hitster-App natürlich so. Jetzt spielen.
Es gibt eine Hitster-App. Du dreh die Karte nicht zu sehr um, sonst sehe ich die Antwort.
Hast du schon was gesehen?
Nur die Jahreszahl.
Yellow Submarine.
Ja, yeah, Yellow Submarine heißt der Film, oder?
Ja.
Und das heißt der Film auch so?
Ja, ich glaube, da heißt er auch Yellow Submarine.
So, Yellow Submarine, Beatles und eine Jahreszahl, die hast du gesehen?
Ich habe 1968 gesehen.
1968, okay, das ist jetzt unser Dings
diesen
hier.
Diesen Song haben sie extra nur für Ringo gemacht, ja? Weil er nicht so wirklich singen konnte. Nee, okay. Und er wollte auch mal einen Song haben, deswegen haben wir aber das ist ja auch so richtig.
Seid ihr bereit für die nächste?
Ja.
Warte mal, muss das mal hier, dass David nichts sehen kann, wir ein paar Karten rausnehmen.
They have the power to make a wish.
What?
Klingt so weihnachtlich.
Finde ich auch. Es muss nicht immer die markanteste Stelle sein, kann auch sein, dass es ein bisschen dauert.
Ist das Leben nicht schön?
Nee.
Nee?
Nee. Das wüsste ich. Ich habe diesen Film schon zu häufig gezogen.
Wird es vielleicht...
das ist Disney. Ist das...
Das Disney-Intro und das ist aus Pinocchio.
Nee,
ist
das ist...
Oder nee, Schneewittchen.
Rapunzel?
Rapunzel gibt's ja gar nicht.
Quatsch.
Dornröschen.
Cinderella, meine ich.
Ja?
Cinderella. Ich würde sagen
Cinderella. Ja, das Cinderella. Ist das Disney... Ich glaube, es kommt aus Pinocchio oder aus Schneewittchen. Na...
Also ich sage, es ist Cinderella.
Ist es nicht Pinocchio, weil das zu Leben erwacht wird und das ist diese Magie? Okay, wir müssen auch eine Zeit einordnen.
Ja, dann
40er.
30?
Ja, irgendwie 40er? So Ende 30er, Anfang 40er.
Also davor, vor 68.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Cliff Edwards, 1940, Pinocchio. When you wish upon a star.
Gut, nicht schlecht, Robert.
Aber dann haben wir es mit Disney.
Hätte ich nicht gewusst.
Ja, aber wirklich an dem Theme dann. Mhm. Hast du Lust, David?
Find's gerne, gut? Ja.
Western, Sergio Leone, Ennio Morricone bestimmt, oder?
Nee.
Das ist zu schnell. Oder ist das...
Klingt nach Nobody vielleicht?
Ist das doch die zwei glorreiche Halunken?
Ja, zwei glorreiche Halunken.
Ja? Mhm. Und wann ist das?
Boah, wann ist
68? Auch so?
Auch gesagt,
69?
Ende 60?
Also, wir haben hier eine 68-Karte, müssen wir uns überlegen. Davor oder danach?
Ah, dann würde ich... davor 67.
Ich würde es da nachlegen, tatsächlich. Aber ihr sagt davor, zwei sagen davor, 66. Ah. Ennio Morricone, zwei glorreiche Halunken.
Okay.
Sex in the City, 99?
Ja, nee, 2001 ging das, glaube ich, los, oder?
98.
Ah ja.
98 Sex in the City. Okay, wenn man das in anderen Versionen spielt, aber es ist halt, also es geht wirklich gut mit Leuten.
Mhm. Also ja, Frühstück bei Tiffany.
Genau.
Ah. Ja. Moonlight Moon River. Ja. Moon River. Das war auch nach 68 irgendwie oder Ende des oder war das Ende der 50er?
Ich würde jetzt sagen auch so 65, 66.
Ja.
Meine ich?
Dann
also da bin so in dem Dreh, also ich würde.
Oh, ich hätte gesagt.
Davor vielleicht sogar.
Ja, ich glaube, das ist sogar nach 66. Ja. Aber.
Aber ist es sogar hier zwischen oder nach 68? Wir sollen Zeitstrahl legen. Bei der Version.
Also ich sag
vor. Dann gehen wir mit Sebastian vor 66. Also 65.
Ich sag vor 66. Vor 66.
65,
ja. 61. Oh, ne? Sehr gut.
61. Footloose.
Footloose.
Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
Wann war das? 87? 88?
Boah, gute Frage.
87, so würde ich sagen. 86 vielleicht.
Ja, ich würde auch 80er oder sogar 70er sagen. Auf jeden Fall nach 80er.
Nee, 80er. Ich hätte jetzt 85 gesagt, aber...
Ja, so in dem Dreh.
Ich habe schon geguckt. Entschuldigung.
Nee, aber ist okay. Dann hau raus.
Aber wir hätten es eh hingepackt. 84?
84.
84.
Okay.
So, wollt ihr noch eine Runde?
Ja.
Na komm. Einer geht noch.
Terminator 2, 1991.
Ja?
Ja, Brad Fiedel.
Ah ja, okay, jetzt...
Brad Fiedel, 91. Okay. Genauso rufe ich dann, wenn Titanic immer kommt. 97, Adrigon! Das ist ein Idiot. Take my breath away, Top Gun.
Ja. Stimmt, Top Gun ist das.
85?
Da hätte ich jetzt ewig geraten, hätte ich nicht gewusst.
Nee, 85? 88?
Oder ist das sowas wie Days of Thunder?
Das ist Top Gun.
Ja. Das war.
Berlin heißt
80er.
84 ist das gewesen.
35 Jahre war der doch alt, als Maverick jetzt rauskam, oder?
Jetzt müssen wir aber noch 88, wieder.
84?
84 oder 86?
87?
Der war um 85 herum gewesen.
Okay, 6 haben wir dann. Okay, oh, wir haben dann. Ich sag nach 84 auf jeden Fall.
Ja, sage ich auch.
Ja.
86. Berlin.
Ja.
Top Gun, Sie fürchten.
Weder tot
noch. Auch so ein One-Hit-Wonder.
Jetzt habt ihr aber Blut geleckt,
Berlin
oder?
Berlin heißen die.
Schon, ja.
Ah. Willst du noch weiter?
Ja, gerne. Das ist Chariots of Fire von Vangelis. Also wie hieß denn der auf Deutsch? Stunde
immer,
der Sieger.
Ich verwechsel das immer mit 2001 Odyssee im Weltall, dieses...
Also sprach Zarathustra, ja.
Okay, welcher Film?
Die Stunde des Siegers.
Die Stunde des Siegers.
Chariots of Fire. Hat auch den Oscar gewonnen als bester Film. Ich sag 82. Von Vangelis geschrieben.
Ich jetzt komplett auf David vertrauen.
Ja, ich auch. Komm.
81.
Ja.
Und alles andere war auch korrekt. Also das musst du doch mal Eve schenken, das Spiel.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, das ist das perfekte Spiel für ihn, aber das möchte ich ja nicht mit ihm spielen.
How I Met Your Mother.
Boah, das kenne ich überhaupt.
How I Met Your Mother.
Ich habe das halt nicht geguckt.
How I Met Your Mother ist, glaube ich, sowas wie 2003 rausgekommen.
Ja, hätte ich auch gesagt, ja, 2003.
2005, aber war mal das safe, das ist ganz vorne. 2005, okay. How I Met Your Mother.
Komm, müssen wir den ersten Fehler machen.
Kennt Dings the Moonlight Coyote Ugly?
Ja, Coyote Ugly.
Coyote Ugly? Sowas wie 97 oder so?
Ich hätte jetzt 98 gesagt, aber. Ne, obwohl.
Ach, war der nicht noch Coyote Ugly war?
Nee, der später, warte mal, war ich schon vielleicht 14, vielleicht 99? 2001? 2001 könnte sein. Mann, war die heiß.
Oder war so, naja, 99 kann auch sein.
Ich hätte jetzt auch.
Aber hinter 98 für unseren Zeitstrahl.
Es war auf jeden Fall Leanne Rimes.
98, 2000.
2000.
Ah, krass.
Leanne Rimes.
Leanne Rimes, Coyote Ugly.
Das hätten meine Mädels sofort gewusst.
Deswegen, es ist nicht bloß klassische Musik.
Forrest Gump. Alan Silvestri.
Und 94?
94, ja.
Das ist aber auch echt... da.
Bald wir können Tisch
in der Reihe liegen. Leg mal drunter. Schieb drunter. Es wird dann halt immer schwieriger.
Ja.
The Last. Hier ist Showman, ne? Mit Hugh Jackman.
Ah ja.
Wie ist denn das?
The Greatest Showman. The Greatest Showman.
Okay. Und was ist das alt? 6, 7 Jahre?
Der 2016?
2016 hätte ich jetzt auch gesagt.
Schon 10 Jahre jetzt? Aber okay, nach 2005.
Ich weiß, es muss nach 2017 gewesen sein, weil ich den auf Letterboxd gelockt habe. Aha. Es muss also entweder 17 oder 18 gewesen sein.
Ja, ich würde
sein.
Auch sagen, eher 18, das ist noch nicht so alt. Ja, 18, aber auf jeden Fall hinter 2005, ja. 2017, Greatest Showman. Bis wir den ersten Fehler machen. Klasse Idee.
Okay.
Ist das irgendwas wie Mary Poppins oder so?
Ist es aus Annie? Diesem Musical, wo diese Kinder in diesem Heim sind?
Brady Bunch, oder?
Brady Bunch?
Ich bin raus.
Brady Bunch könnte raus. Sein.
Die haben eben irgendwas mit Brady. Ich glaube, das ist Brady Bunch.
The Brady Bunch, das
heißt,
ist diese Serie.
Das ist dann aber 60er. Serie, 60er Jahre.
64?
Ich würde sagen, ja, irgendwie zwischen 61 und 66.
Also erstmal 3 Mädchen und 3 Jungen. Ich weiß nicht, ob das der deutsche Titel von Brady Bunch ist.
Ich glaube ja.
Warte.
Such mal nach.
Warte. Aber die Jahreszahl ist auch mit 69 so falsch. Also der ist nicht drin. Zählt es dann als Fehler?
Das zählt als Fehler. Das zählt
als Fehler. Aber ja, Brady Bunch. 3 Mädchen und 3 Jungen. Ja.
Nur die Jahreszahl falsch. Ja. Komm, wir machen eine zum Abschluss.
Na los, komm.
Noch 2 zum Abschluss. Nee, noch eine. Ich muss los.
The Rock. Ja.
Nein, das ist Flug der Karibik.
Flug der Karibik, ja. Aber es klingt doch alles gleich.
Dann warte halt eine Sekunde länger. Das Flug der Karibik.
Das könnte auch Con Air sein.
Ja,
und
ja,
Flug der
ja,
Karibik
ja,
ist ja. Ein Zimmer.
2001, war?
Ja.
Wir hatten das doch, Orlando Bloom, gemacht im gleichen Jahr.
2002.
2003. Aber wir sind nicht Gefahr gelaufen, wir wären hier drinnen gewesen. So, jetzt habt ihr beide mal Hits da.
Ich will noch einen. Den schaffst du.
Da musst du dir sagen, es war eine tolle Idee, Robert.
Es war eine tolle Idee, Robert, dass du den mitgebracht hast.
8 Mile, Oscar-Gewinner von 2008 vielleicht sogar?
Ja, so in dem Dreh.
Ich glaube, das war so. 8 Mile 2008. Kam 2008. Haben wir da ein Problem?
Nö.
2002. Scheiße.
Oh. Krass.
Na gut.
Der
Na
ist
gut.
24 Jahre alt, der Film.
Das ist schon krass.
Ja. Ja, Sebastian, Dankeschön fürs wieder hier sein.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Viel
Spaß gemacht.
Viel Glück vor allen Dingen. Pass auf dich auf bei diesem neuen Kanal. Aber ey, endlich landet die Kohle mal bei dir. Ey, so. das ist die Zusammenfassung.
Ja, ja. Und wenn du sie ausgeben willst, frag David. Wenn du sie vermehren willst, frag mich.
Ich kaufe mir einfach Hits da. Und zwar
Hits
alle
da.
Und
alle
zwar
Editionen.
Alle Ausgaben.
Ja.
Dann sitze ich zu Hause und spiele die mit
es
meinem Hund.
Es gibt bestimmt 6 oder 7 verschiedene Versionen schon. Ja, ja. Okay. Gibt's richtig viel. Auch eine Bingo-Variante, die ist richtig beliebt. Mhm. Dann sehen wir uns bald wieder im Kino. Spätestens, weiß ich nicht, nächste Woche, morgen oder
irgendwann
so.
Bestimmt, also
Morgen, bist du morgen bei Cold Storage?
Ich nicht.
Nee.
Er hat noch Embargo so lange.
Oh, den will ich sehen. Der sieht so stulle aus. Den muss ich gucken.
Morgen ist Fallout-Tag.
Nächste Woche geht's dann weiter hier im Podcast wie gewohnt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.